Wie war das im Osten? Ein Podcast von Zeit Online über das Leben in der DDR und danach.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von unserem Podcast Wie war das im Osten? In diesem Podcast soll es um die DDR gehen und um deren Folgen bis heute. Und heute wollen wir einmal ganz explizit über eine Institution sprechen, die das Leben in der DDR durchaus geprägt hat, nämlich über die Staatssicherheit, kurz Stasi. Zu Gast ist heute Anna Frieda Schreiber. Von ihr erhoffen wir uns interessante Einblicke, denn sie bezeichnet sich selbst als Stasi-Kind. Das heißt, sie ist in einer Familie von Staatsmitarbeitern aufgewachsen und sie hat auch selbst schon als Kind oder Jugendliche sich dazu verpflichtet, für die MFS, also für das Ministerium für Staatssicherheit, zu arbeiten. Diese Zeit beschäftigt sie bis heute. Herzlich willkommen.
Ja, hallo. Freue mich.
Begrüßen möchte ich außerdem Valerie Schönian. Sie arbeitet als Autorin vor allem für die Zeit im Osten im Leipziger Büro. Und Valerie ist eines der letzten Kinder der DDR. Sie ist nämlich 1990, kurz vor der Wiener Vereinigung, bei Magdeburg geboren. Und sie moderiert mit mir zusammen diesen Podcast. Hi.
Hallo.
Hallo, Valerie. Ich selbst heiße Michael Schlieben, bin politischer Korrespondent von Zeit Online und bin gebürtiger Wessi, was auch so ein bisschen das Konzept unseres Podcasts ist. Wir sind beide interessiert, aber nicht wirklich erfahrene DDR-Bürger. Ja, was sonst noch? Verweisen will ich noch schnell auf unsere E-Mail-Adresse, die heißt nämlich wiewardas@zeit.de und hier können Sie uns Anregungen, Kritik schicken oder auch Gesprächspartner vorstellen und wir sind schon ganz begeistert über die bisherige Resonanz.
Wir fangen immer mit der gleichen Frage an, die wir gerne allen Gästen stellen möchten. Und die ist, liebe Frau Schreiber, gibt es etwas, das Sie an der DDR vermissen?
Lässt sich bei mir relativ leicht beantworten, gar nichts.
Gar nichts?
Nein, nein, überhaupt gar nichts.
War das schon immer so?
Naja, was heißt war? Nein, das hat sich entwickelt. Wenn man bedenkt, dass ich zu DDR-Zeiten, dass es mein Heimatland war, dass es das Land gewesen ist, für das ich regelrecht gebrannt habe, ne? Ist es schon eine ziemlich krasse Änderung. Die Änderung ist aber begründet und naja, das war ein langer Prozess, also ich sag mal nach der Wende so 30 Jahre, dann die letzten 10 Jahre intensiver und ganz zum Schluss eine richtig intensive Aufarbeitung dieser Zeit hat mich dann zu dem Punkt gebracht, dass ich eigentlich nicht so mich gerne erinnert fühle an so einen, ich sag mal, Freiluftknast.
Freiluftknast.
Ja, das ist so das, was bei mir übrig geblieben ist von der DDR.
Finden Sie es denn in Ordnung, wenn man wie wir über die DDR auch spricht und das politisch mal bewusst auch ein bisschen ausklammert?
Ja, man muss nicht die ganze Zeit über irgendwelche Repressionen, Stasi reden. Das ist eben der Part, der mir ein bisschen fehlt. Es gab viele Leute, die haben einfach nur, ich sag mal, ein ganz normales Leben geführt. Die sind zur Arbeit gegangen, die haben gefeiert, die haben Verwandte besucht, die haben, weiß ich nicht, was ich, also ich kann jetzt nicht sagen, was ist ein normales Leben, weil ich hatte kein normales Leben, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass es auch Menschen gibt, die das jetzt alles nicht nur negativ sehen. Der Knackpunkt dabei ist man mit dem System aneinander geraten oder nicht? An dem Punkt scheiden sich die Geister. Wenn ich jetzt zum Beispiel meinen guten Freund Gerd Keil fragen würde, ob das in der DDR auch was Gutes gab, da würde er mir an die Kehle springen.
Wer ist der Freund?
Der Freund, das ist der Gerd. Der hat anderthalb Jahre in Hohenschönhausen verbracht, wegen einer
Gefängnisflucht.
Genau. Also er wollte das Land verlassen und wurde vorher eingesackt, sage ich jetzt mal, vor der Haustür. Ja, ist dann nach Hohenschönhausen gekommen, wurde dort gefoltert, ihm wurden Zähne ausgeschlagen, misshandelt. Ja, wenn ich ihn frage, was an der DDR gut war, brauche ich ihn nicht fragen. Völliger Quatsch, weil da ist nichts gut. Er hat Jahre gebraucht, um wieder einen Fuß in diesen ehemaligen Sektor zu setzen.
Ja, das ist das ehemaliger Extrem. Sektor Ostdeutschland.
Ja, also was früher die DDR war. Ne? Mhm. Also er lebt jetzt bei Hannover. Hat das auch in einem Buch verarbeitet alles und ist ein ganz, ganz feiner Kerl, kann ich nur sagen, Respekt, aber den braucht man dann nicht fragen. Ne? Während ich auch viele, viele Leute habe, gerade jetzt in meinem Alltag nach der Wende, die diese typische Ostalgie betrieben haben, also dieses, ach, das war doch auch damals, und da kannst du dich noch erinnern und das Essen und die Autos und damit möchte ich nichts zu tun haben. Tut mir leid, weil das möchte ich den Leuten auch lassen, die denken, sie müssen das machen. Weil jeder Mensch muss entscheiden, wie er dazu steht, aber für mich ist das keine Alternative.
Aber sagen Sie einerseits, Sie können Ostalgie nicht nachvollziehen, aber auf der anderen Seite haben Sie auch gerade gesagt, dass Sie verstehen können, wenn Menschen mehr über ihr normales Leben in der DDR sprechen wollen.
ja, man muss doch nicht jedem Menschen die Traumata und diesen ganzen Kopfkrampf überhelfen, dem ich jetzt zum Beispiel ausgesetzt war oder dem jemand ausgesetzt war, der mit irgendwie mit einem, sagen wir mal, Stasi oder irgendwelchen Bonzen in Clinch kam, was weiß ich, also von Zersetzung bis Inhaftierung bis Verurteilung, was weiß ich. So, ich meine, die Menschen nicht, aber die anderen, wer das jetzt nicht hat, den muss man ja nicht traumatisieren, das ist ja Quatsch. Mhm. Also ich möchte gerne jedem Menschen möglichst viel Gutes lassen, an das er sich erinnert.
Auch in der DDR?
Ja, aber natürlich. Ich möchte doch niemanden irgendwie schwarz malen.
Ja.
Das wäre ziemlich kontra- und unproduktiv. Ne?
Bevor wir jetzt weiter einsteigen, stelle ich Sie noch mal ganz kurz vor. Sie sind geboren 1968 in Quedlinburg in Sachsen-Anhalt, damals noch als Andreas Schreiber. Aufgewachsen sind Sie in Halle, haben dort Abitur gemacht und sind danach direkt hauptamtlich zur Stasi, worüber wir heute noch reden werden. Nach der Wende haben Sie verschiedene Jobs angefangen, unter anderem als Kraftfahrer und als Kita-Erzieherin und leben heute mit Ihrer Frau und eines Ihrer drei Kindern in Rheinsberg in Brandenburg.
Genau.
Auch Ihre Frau war bei der Stasi, darüber werden wir auch reden. Ja. Gemeinsam arbeiten Sie Ihre Biografie auf, die Sie natürlich, wie man gerade schon gehört hat, bereuen. Und seit 2015 leben Sie nicht mehr als Andreas Schreiber, sondern als Anna Frieda Schreiber.
Das ist korrekt.
Wir werden über Ihre Kindheit in der Stasi-Familie reden, über Ihre Ausbildungszeit, über die Rolle der Stasi in der DDR und die Gründe, die Sie zweifeln ließen. Kurz, wie war das im Osten bei der Stasi? Mhm. Schön, dass Sie da sind.
Na, ich freue mich auch drauf. Es gibt bestimmt eine Menge Leute, die sich da nicht drüber freuen, aber das ist egal.
Wer soll sich nicht
drüber freuen? Damit muss man leben.
Wer freut sich nicht?
Na, meine Familie.
Ihre Eltern?
Eltern und Vater gibt es nicht mehr, der ist tot. Ja, meine Mutter, mein Bruder, habe ich seit Ewigkeiten nicht von gehört. Ja, und ich meine, die ganzen anderen Leute, die noch existieren, die waren ja alle bei der Firma und die wollen natürlich nicht über sowas reden, ist ja klar.
Sie haben gerade Firma gesagt?
Na, das ist der Begriff immer, die Firma. Die Firma, das Organ, das MFS, die Stasi, hat keiner gesagt damals, das war ein Schimpfwort. Also das haben andere gesagt, nicht wir.
Das hat man auch selbst gesagt, die Firma quasi, als Firma-Mitarbeiter.
Das wurde immer die Firma, ja.
Ja.
Mhm. Die sind alle bei der Firma.
Vielleicht nochmal, um es ganz kurz zu verstehen, Valerie hat es ja gerade schon angedeutet. Was haben denn Ihre Eltern gemacht bei der Firma?
Darf ich nochmal ein bisschen anders noch ausholen? Ich muss mal bei meinen Großeltern anfangen.
Okay, klar.
Weil das ist genau das, worum es geht. Das ist eine Verkettung von Umständen, die passieren, wenn man, ich sag mal, einer politisch bestimmten Stelle steht. Also wie zum Beispiel mein Urgroßvater, der war ein richtiger Kommunist, also von alten Schrot und Korn, war irgendwie mit Thälmann zusammen in der Illegalität noch und sonst was. Also ich weiß da nur ganz vage was drüber. Und der hat wiederum, also sein Sohn, mein Opa, ist dann aus der Gefangenschaft, also in Sibirien, ist dann in Gefangenschaft geraten, wurde dann von seinem Vater wieder zurückgeholt, was nicht so einfach war. Da, offensichtlich schien er da irgendwo schon ziemlich Einfluss zu haben, ist dann in die kasernierte Volkspolizei gegangen, direkt nach Gründung der DDR. Und
was 1949 war?
Ja, ich denke 49 war das. Ist in die kasernierte Volkspolizei gegangen, also was er da gemacht hat, weiß ich auch nicht. Und mit Gründung der Stasi, also 50 war das, wenn ich mich nicht irre.
Ja, ist richtig.
Wurde er sozusagen mit Gründung schon dort eingezogen, also ist dann sozusagen dorthin gegangen.
Aufbaugeneration, so die erste richtige Generation.
So, und wie gesagt, seine Karriere kenne ich nicht. Ich habe auch seine Akte noch nicht gesehen. Ich weiß nur, dass er zum Schluss Leiter der Abteilung Nachrichten gewesen ist. Dienstgrad weiß ich nicht, bestimmt Oberst oder sowas. In der Bezirksverwaltung Halle. Naja, und er war eben so richtig ein alter Kader, sage ich mal jetzt. Ne? Ich muss dazu sagen, ich habe meinen Opa Rudi geliebt. Ja, also er war für mich als Kind eine total positive Person. Weil er hat mit uns Spaß gemacht und hat, was weiß ich, wir haben irgendwelchen Unfug getrieben, hat mich Auto fahren lassen und alles ein Zeug. Ne? Und also ist eigentlich total positiv belegt. Und da habe ich aber jetzt nach der Wende, nach dieser ganzen Geschichte gemerkt, mein Gott, was steckt da eigentlich noch alles in diesem Menschen? Ich kenne ihn gar nicht. So, und er hat natürlich dann seine Kinder nachgeholt, das war ja üblich. Also die hatten ja immer die Auflage, das müssten ja Kader sein, die zuverlässig sind. Es nannte sich Kader politisch sauber, hieß das. Also keine Westfreundschaft, positive Einstellung zum sozialistischen deutschen Kreischer.
Wie bitte? Das müssen Sie bitte nochmal sagen.
Habe ich absichtlich so schnell gesagt, weil das wurde damals immer, das war so oft, also die Einstellung zur sozialistischen deutschen demokratischen Republik. Okay. Ja, das ist so schön, wenn man den Erich noch hört im Hinterkopf, den Honecker, dann wissen wir, wie schnell man das sprechen kann.
So runtergeleiert.
Ja. Da muss ich noch mal grinsen. Ne? Weil das ist so symptomatisch.
Weil er das so schnell gesagt hat?
Ich habe das, wenn ich das, die Worte spreche, automatisch in der Geschwindigkeit und in diesem Timmer alles im Kopf. Das ist einfach drin. Ja, und wir haben uns da auch mehr als lustig gemacht damals als Mitarbeiter. Das ist gar keine Frage. Ne? Wie auch immer. Also ich sag mal, es war üblich auch Verwandtschaft zu rekrutieren, weil die brauchten einfach Leute so bei dem Arbeitsaufkommen, was sie da geschaffen hatten. Und so ist es natürlich dann meine Eltern reingerutscht, ne? Also als nächste Generation. Und ich bin halt hinterher dann reingerutscht als nächste Generation. Genau die Sachen sind es eigentlich, mit der wir uns dann auch in der Forschung jetzt beschäftigen. Also wir haben auch Forschungsaufträge bei der BSDU.
Bundesbeauftragter
der für Stasi-Unterlagen, richtig?
Genau.
Also was der Roland Jahn ist.
Genau.
Ja, und es gibt dann ehemalige Stasi-Kinder, die forschen, wie man transgenerativ in diese Lage versetzt wurde, dort auch anzufangen bei dieser Firma.
Ich habe gerade die genaue Formulierung gefunden. ich musste sie mir auch aufschreiben. Man weiß immer nur Roland Jahn. Also Behörde des Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR.
Okay.
Also das heißt BSTU, wenn wir das in Zukunft sagen, wissen wir alle, was gemeint ist. Mhm. Genau, aber was haben denn Ihre Eltern jetzt nochmal gemacht?
Meine Mutter war eigentlich Zeit ihrer Mitarbeiterschaft, denke ich, war sie in der Kaderabteilung. Was er gemacht hat, weiß ich nicht.
Was für eine Abteilung? Schon?
Kaderabteilung. Kader und Schulung hieß das. Also nicht operativer Bereich. Wobei ich natürlich sagen muss, dass ich weiß nicht, was sie gemacht hat. Tut mir leid, ich möchte auch mich nicht drüber auslassen, was ich nicht weiß, sage ich nicht. Die Kader und Schulung unter anderem auch für Disziplinar verantwortlich war. Also sprich, wenn Mitarbeiter irgendwelche Vergehen fabrizierten, irgendwelche Sachen, dann wurden die disziplinarisch zur Verantwortung gezogen. Und da gab es die Abteilung Disziplinar in Kader und Schulung. Oh, da war sie, glaube ich, nicht. Und die hat dann halt, ne, die waren schon ganz schön gefürchtet. Das war die Stasi in der Stasi. Die hatten auch Spitzel. Also die haben dann die eigenen Mitarbeiter bespitzelt. Ne?
Was heißt nicht operativer Bereich, was Sie gerade sagten?
Kommen wir noch dazu, wenn ich sage, was mein Vater gemacht hat. Mein Vater war nämlich stellvertretender Abteilungsleiter rückwärtige Dienste, also sprich Unterabteilung Versorgungsdienste. Also im Prinzip, man kennt es von der NVA auch, die Sachen noch rückwärts dazu, also rückwärtige Dienste, Essensversorgung, Kleider, alles, was an materiellen Dingen notwendig ist, Bestuhlung, Möbel, was auch immer. Ne? Also da ist alles.
Da hat er sich drum gekümmert.
Da war er stellvertretender Abteilungsleiter, ja. Und die waren beide.
Das sind auch der nicht operative Bereich.
Das ist auch nicht operativer Bereich, ja.
Okay.
Wobei ich jetzt zum Beispiel nach der Wende aber erfahren habe, dass ich gerade die Unterabteilung Versorgungsdienste, wo mein Vater der Leiter war, die waren verantwortlich zum Beispiel für die materielle Ausstattung, ich muss sagen, der geplanten Internierungsanstalten im Rahmen dieses Programms, was kurz vor der Wende noch aufgestellt wurde, wo dann im Prinzip, ich glaube, schlag mir einer mit der Zahl tot, 11.000 oder 14.000 Leute ad hoc weggefangen, inhaftiert werden sollten, falls es zum Ernstfall kommt. Und da waren dann Objekte vorgesehen und die Objekte mussten natürlich entsprechend ausgestattet werden. Und ich weiß das alles nicht von meinen Eltern. Ich habe das aus einer Doku.
Ja? Aber da muss ich gerade nochmal nachfragen. So. Haben Sie denn mit Ihren Eltern da auch nicht einfach drüber gesprochen?
Nein, um Gottes Willen, die haben über sowas nicht gesprochen. Meine Mutter würde jetzt keinen Ton darüber reden. Wenn die jetzt hier in den Raum käme, die würde wahrscheinlich explodieren.
Mhm.
So. Eins ist noch wichtig, wollte ich noch zufügen. Dieses mit den Versorgungsdiensten, warum ich überhaupt drauf kam, dass das noch einen anderen Hintergrund haben könnte. Es ist eine Doku gewesen eben über diese Internierungslager und da war, wie man so Dokumente einblendet, da war die Materialliste. Und da stand und unten drunter stand UAVD, Unterabteilung Versorgungsdienste. Ja, und ich meine, das ist zwar nicht operativ, aber man kommt dann eben in diese Schuldfrage, ne? Viele sagen, ich war doch nicht operativ. Ja, aber
erklären Sie noch mal kurz, was operativ ist.
So, ja, und operativ ist der Teil von Mitarbeitern, die, ich sag mal ganz konkret, diese geheimdienstliche Tätigkeit durchgeführt haben, also die immer inoffizielle Mitarbeiter geführt haben, operative Vorgänge angelegt, also OPKs nennt sich es, operative Personenkontrolle gemacht haben, also die am, das muss ich wirklich sagen, ganz, ganz dicke, fette Anführungsstriche, Feind gearbeitet haben.
Mhm.
Im weitesten Sinne, ob das jetzt wirklich ein Spion war, der vom BND kam oder ob das, naja, auf Deutsch gesagt, ein armes Schwein war, was ich im Kopf gemacht habe wegen der Umwelt und hat einfach mal zu viel das Maul aufgemacht. Ne?
Ja.
So, also das, ja, das ganze Spektrum, das ist operative Arbeit.
Ja, wir sind ja schon so weit nach vorne geprescht. Vielleicht einen kurzen Moment, um einzuhaken für alle, die jetzt nicht ad hoc wissen, was Stasi ist. Also das ist der Nachrichtendienst und die Geheimpolizei der DDR gewesen. Man hat das ja bei Ihnen gerade schon rausgehört. Machtinstrument der SED, Ideologiepolizei, Staat im Staate und Ausdruck für das, also eigentlich das Unrecht in diesem autoritären Staat. Und es haben dort gearbeitet 1989 91.000 hauptamtliche Mitarbeiter und zeitgleich fast 190.000 inoffizielle Mitarbeiter. Mhm. Darüber reden wir gleich auch noch, ist gerade schon angeklungen. Nur damit alle mal kurz wissen, mit welchen Begriffen wir hier operieren. Mhm. Und was ganz spannend ist, weil Sie ja gesagt haben, dass Ihr Großvater bei der Gründung schon dabei war. 1950 waren es 2.700 Hauptamtliche. Ja, ja. Ne? Also 90.089 und als Ihr Großvater dabei war, 2.700.
Also wir hatten auch den höchsten Anteil Geheimdienstmitarbeiter pro Kopf der Bevölkerung.
Kein Land hatte mehr Agenten
als
die DDR.
Weltspitze,
ja, genau.
Absolute Weltspitze. Und ist noch unübertroffen geblieben. Also, wie sagt man dazu? High score ever? Nee, wirklich. Also, ist jetzt eigentlich nicht witzig, aber die waren schon paranoid. Doch.
Ja. Ja. Selbst Russland hatte dreimal so viele quasi Menschen, die auf einen Agent kamen. Ja, genau. Und insofern kann man eigentlich auch nicht sagen, das war eine kleine Gruppe. Ne? Wenn irgendwie 300.000 Leute allein für die Staatssicherheit gearbeitet haben, sei es offiziell oder inoffiziell, dann war das ja eine Gruppe, die man wahrgenommen hat, die man kannte. Aber, und das finde ich immer schwierig, sich vorzustellen oder auch so ein bisschen paradox, man durfte auch nicht drüber reden. Also es war eigentlich eine große Gruppe. Sie haben auch beschrieben, wie ihre Mutter sich eher die Zunge abbeißen würde, als jetzt nochmal darüber zu sprechen. Deswegen würde ich gerne meine Frage von vorhin eigentlich nochmal stellen, wann sind Sie denn dahinter gekommen? Wann haben Sie denn überhaupt verstanden, dass Sie in einer Familie leben, die anders ist als die anderen?
Das ist eine gute Frage. Also erstmal war es für mich so normal, dass ich gar nicht die Frage gestellt habe, ob ich in irgendeiner besonderen Familie arbeite. Ja, nee, das ist witzig, das Arbeiten, das passt schon.
Passt fast.
Ja, das passt fast, genau. Und ganz glasklar wurde es mit Schuleintritt. Also da war es vorbei, weil es klar, im Klassenbuch musste vermerkt werden, wo die Eltern arbeiten.
Was haben Sie da gesagt?
Na, das war so ein Standardding. Meine Eltern arbeiten beim MDI, also beim Ministerium des Innern, was ja nun von Polizei bis Zoll alles umfasst. Also eine blöde Lüge, wenn MDI da stand, wussten die ganz genau, wo. Und wenn die noch geguckt haben, ach, die wohnen in dem Block in Halle-Neustadt, naja, dann ist da alles klar, weil das waren die zwei Blöcke, da wohnten nur Mitarbeiter, das war Kontingentwohnungen. Also da brauchte man nur die Wohnblocknummer angucken, da wusste eigentlich jeder Bescheid. Ja, das ist auch so eine dämliche Lügerei, die macht einen einfach kirre dann irgendwann, weil man weiß, dass man lügt. Zum gleichen Zeitpunkt wurde von einem gegenüber den Eltern eine unabdingbare Ehrlichkeit gefordert. Also du kannst alles machen, nur nicht lügen. Und dann wirst du in die Schule geschickt und musst dort lügen. Das hieß Legende. Das hieß dann übrigens, das ist auch, ich finde die begrifflichen Sachen so witzig, das hieß dann nicht Lüge, sondern Legende. Wirklich im Fachgebrauch. Ne? Wenn man jetzt eine Legende heißt, irgendwas konstruieren, damit jemand eben undercover bleibt, sag ich mal.
Die Geschichte, mit der man nach außen tritt.
Genau.
Und, ja. Aber war es also, selbst wenn die Eltern hauptamtlich gearbeitet haben bei der Stasi, stand immer nur MDI dort? Also,
ja. Okay. Also ich glaube, ein Jahr haben sie auch Teefabrik reingeschrieben oder irgendwas. Das ist eigentlich für das völliger Stuss, weil das wusste eh jeder. Ne?
Aber haben die Eltern denn darüber mit Ihnen geredet? Haben Sie irgendwann gefragt, Papa, Mama, was, oder Mutti, Vati, was macht ihr eigentlich? Oder?
Naja, das brauchte ich nicht fragen, weil wir wohnten direkt neben der Bezirksverwaltung. Und die sind ja jeden Früh darüber arbeiten gegangen in das große Rote Haus. Ja, und was das war, wusste ich freilich. Also wusste ich, wo sie arbeiten. Abgesehen davon waren, wenn jetzt im Familienumkreis Gespräche waren, wurde das ja ganz normal als Organ oder Firma bezeichnet oder MFS. Oder da hat ja keiner irgendwie ein Geheimnis draus gemacht.
Ja, was war denn die Bezirksverwaltung, wo Sie meinten, weil Sie gerade meinten, Sie wussten, was da das war?
Na, die Bezirksverwaltung der Staatssicherheitshalle am Gimmelitzer Damm, das große Rote Haus. Mhm. Das ist heutzutage ist die Uni drin.
Und die Bezirksverwaltung waren die Behörden, in denen alles Bürokratische organisiert wurde?
Ich wollte es so weit ja nicht ausholen, weil wir dachten, über die DDR zu reden. Aber wenn es wichtig ist, es gab eine Struktur. Die Staatssicherheit gliederte sich in Hauptabteilungen. Die waren in Berlin, also in der Ruschestraße. Dann gab es die Bezirksverwaltungen. Das waren sozusagen in jedem Bezirk. Bezirk Halle, Bezirk Leipzig, Bezirk Brandenburg, Stadt Berlin. Ne? Also 15 hatten wir, glaube ich. Gab es jeweils eine Bezirksverwaltung. Und die waren wieder innerhalb der Bezirksverwaltung so strukturiert, dass sämtliche Abteilungen dort wieder aufgetaucht sind, wie die Hauptabteilung. Na, also die gab es dann auf Bezirksebene nochmal. Und dann gab es das Ganze nochmal auf Kreisebene, das nannte sich Kreisdienststelle. Na, also es gab dann noch eine Kreisdienststelle Halle, das war nur für die Stadthalle, eine Kreisdienststelle Halle Neustadt, für die Stadthalle Neustadt. Also das war so eine richtige Durchstrukturierung, sag ich mal, naja, halt amtlich so.
Na? Und wenn Sie jetzt aber sagen, also um die Frage von Michael nochmal ein bisschen aufzugreifen, also Sie sagten, Sie wussten, Ihre Eltern gehen in dieses Gebäude des MFS und in der Schule mussten Sie etwas anderes eintragen im Klassenbuch, als dann tatsächlich Ihre Eltern gemacht haben. Aber wussten Sie, was die Stasi oder die Firma ist?
Geheimdienst.
Das wussten Sie, Geheimdienst. Das war klar. Ja, nein, also man weiß als sechsjähriges Kind, was ein Geheimdienst ist.
Ja, im Grunde schon. Also es durfte nicht drüber geredet werden, was Sie auf Arbeit machen. Es war geheim. Das Wort geheim war schon genannt. Ne? Also vielleicht nicht Geheimdienst. Ja, aber wie kann man das jetzt beschreiben? Das ist jetzt wieder eine ganz spezifische, ich mache mal einen ganz spezifischen Blick DDR. Wenn man sich mit dem Alltag, mit den Menschen unterhalten hat, was jetzt meine Familie war, ne, dann gab es halt Kundschafter, das Wort Kundschafter. Wer kennt das Wort Kundschafter als normal durchschnittlicher DDR-Bürger? Niemand. Ein Kundschafter war nichts weiter wie ein Spion. Also das war der Begriff dafür. Ne? Dann gab es dieses immer wieder zitierte Zitat von Dzerzhinsky, also Felix Edmundowitsch Dzerzhinsky, der Begründer der CK in Russland. Also übelster Kunde gewesen, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Der hat einige Leute auf dem Gewissen. Und der wurde uns als Vorbild hingestellt. So hießen auch sämtliche Pioniervereinager zum Beispiel. Ne? Vereinager, Dzerzhinsky und so weiter, kann man später was zu sagen. Und der hat gesagt, ein Tschekist muss einen kühlen Kopf, ein heißes Herz und saubere Hände haben, sowas. Also mit anderen Worten ist das die Selbstsicht dieser Menschen auf sich. Sie fühlten sich ethisch rein. Sie haben etwas ganz, ganz Großartiges getan. Sie haben für den Frieden gearbeitet. Sie haben den Sozialismus beschützt. Also das war eine grundweg positiv aufgebauschte Geschichte eigentlich. Woran die wirklich gearbeitet haben, hatte ich nicht den Schimmer.
Aber warum durfte man nicht darüber reden? Warum gehört das zu dieser Philosophie gehört, dass man quasi das verschweigt? Man könnte ja auch stolz sagen, ich bin Staatsdiener und sorge hier für Recht und Ordnung. Aber diese Heimlichkeit, die war konstitutiv, ne?
Also das war konspirativ. Die ganze Arbeitsweise war konspirativ. Ich sag mal, blöd gesagt, wer jetzt beim BND ist, geht ja auch nicht mit dem Schild rum. Ne? Es ist halt ein Geheimdienst oder so, ne? Mit welchem Background jetzt auch immer, ich will jetzt nicht beides vergleichen, um Gottes Willen. Aber ein Vergleich hält allen Stand, mit jedem Geheimdienst der Welt. Es ist eine konspirativ arbeitende Körperschaft. Das heißt, die Mitarbeiter bleiben verdeckt, die Inoffiziellen sowieso. Und was dort gemacht wird, da wird keiner drüber reden. Ne? Also da gibt es dann maximal, heutzutage gibt es einen Geheimdienstbericht, ne? Wo dann entsprechend aufgeführt wird, was weiß ich habe die Dinger nicht gelesen, aber auch verbrämt, das ist auch nicht offen. Ne? So, und damals wurde halt gar nichts drüber gesagt. Ne? Also das ging niemandem was an. Das ging ja eben so weit, dass sogar unsere Wohnung, ich sag mal, integraler Bestandteil der Staatssicherheit war und ich durfte auch niemanden mit nach Hause nehmen. Das war tabu.
Ja,
auch Wohnung, die Wohnung.
Ja, Wohnung ist, Sie sagten ja schon, dass Sie in Halle Neustadt in einem Block gewohnt haben, wo nur Stasi-Leute gelebt haben.
Also so um die Ecke zwei Blocks. Ne?
Genau. Das heißt, von seinen Nachbarn wusste man aber, dass sie bei der Stasi sind.
Natürlich. Die sind ja früh zusammen auf Arbeit gegangen.
Nur die anderen sollten es nicht wissen.
Okay. Mein Gott, wie schräg ist das eigentlich? Ich meine, jeder wusste das in Halle Neustadt. Da braucht sie bloß 358, 359 sagen. Die haben alle so gemacht. Ne?
Aber die Nachbarkinder durften zu Ihnen, nur um es zu verstehen, wie abgeschlossen ihr Haus war sozusagen. Ja, auch nicht. Okay.
In unserer Wohnung hatte keiner was zu suchen. Punkt. Solange ich denken kann, nicht.
Warum? Weil da irgendwelche Sachen rumlagen, die
angeblich könnte da was rumliegen, was oder ich, für mich ist es erfunden. Für mich ist es nur erfunden, wirklich erfundener Quatsch. Entschuldige bitte, lieber Vater, es ist wirklich erfundener Blödsinn. Also ich denke mal, ja, die wollten da ihre Ruhe haben, die wollten sich abschotten, damit ja nichts schief geht, damit nicht irgendwie irgendwas ist. Da lachen nie was rum. Ich habe dort nie was gesehen, was in irgendeiner Art und Weise auf Stasi hinwies. Da war nichts. Nichts. Kein Zettel Papier, weil da wurde auch nicht drüber geredet zu Hause. Außer so die Gespräche zwischen den beiden, ist klar. Ne? Aber ansonsten war das eine ganz stinknormale DDR-Wohnung, sage ich jetzt mal. Ne?
Wieso hat die SED denn alle in ein Viertel gepackt? Also wieso haben alle Stasi-Mitarbeiter in einem Viertel gelebt? Oder in einem
Nein, Park? Das ist einfach dadurch gekommen, dass die ihre Mitarbeiter in irgendwo unterbringen mussten. Und die haben dann Kontingentwohnungen bekommen. Das ist übrigens in Berlin das gleiche, in Lichtenberg, ne? Da gibt es auch so eine Häuserblocks. Die haben die im Prinzip, wurden regelrecht zu dem Zwecke gebaut halt.
Ich habe noch gelesen in der Vorbereitung.
Genial kontrollieren, ne?
Genau, das wollte ich mich gerade noch sagen. Ich habe in der Vorbereitung gelesen, dass es auch darum ging, die eigenen Leute eben zu kontrollieren.
Ja, natürlich. Wenn die natürlich irgendwo verschwinden in irgendeiner Wohnung, wo drüber vielleicht noch jemand anders wohnt, der Westverwandtschaft hat und da und dort. Je dezentraler, desto diffuser und schwerer zu überwachen, ne?
Wurden denn die eigenen Stasi-Mitarbeiter genauso krass oder sogar noch krasser überwacht als die anderen DDR-Bürger, Bürgerinnen?
Kann ich mit Ja beantworten, definitiv. Da gibt es gar keine Frage. Erstens mal, wie gesagt, jetzt zitiere ich mal was. Und zwar aus der Innendienstordnung Nummer 882, also das ist jetzt ein original Stasi-Dokument.
Also man muss sagen, dass sie netterweise sich total vorbereitet haben und uns hier so ein paar Sachen ja. und Zitate mitgebracht haben und Originaldokumente, aus denen wir jetzt während der Zeit auch vorlesen werden.
So komisch das klingt, aber wenn man dieses Zitat nimmt oder diesen Auszug aus der Indienstordnung nimmt, macht das genau das Bild, wie es auch in der Realität war. Und das ist das, was keine DDR-Realität war. Das war, ich nenne es immer eine Parallelgesellschaft.
Aber sagen Sie noch mal, was ist das jetzt für ein Dokument?
Das ist die Innendienstordnung.
Das heißt,
das ist die Ordnung über den inneren Dienst im Ministerium für Staatssicherheit. Also da war geregelt Befehlskette, Grußbezeigungen bis was, also die ganzen Interna, wie bei der NVA auch.
Also einfach Regelungen für die Mitarbeiter.
Genau, und da war eben ein Punkt 9.8, der hieß, auf enge Verwandte und Personen, die ständig oder überwiegend zur häuslichen Gemeinschaft gehören oder zu denen enge persönliche Verbindungen bestehen, haben die Angehörigen des MFS entsprechend den Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen, dass diese sich ebenfalls unter Berücksichtigung der Erfordernisse der Wachsamkeit und der Abwehr möglicher feindlicher Angriffe verhalten und sie über auftretende Probleme in Kenntnis setzen. Ein Satz.
Das war ein Satz.
So haben die geschrieben, ja. Das war ein Satz. Also,
da ging es jetzt gerade um. Ich habe es jetzt gerade gar nicht von mir. Es ging um, dass auch die Nachbarn mit kontrolliert werden. Das war gerade
der Punkt. Es geht darum, dass die Mitarbeiter über Personen, die in ihrem Umfeld auftauchen, existieren, also sprich befreundet sind. Also, wenn jetzt zum Beispiel ihre Kinder einen Freund haben. Ne? Also, ich kannte das nicht anders als, was weiß ich habe heute mit XY gespielt. Ne? Mit wem hast du gespielt? Mit, was weiß ich sag Peter oder mit Christine oder irgendjemanden so. Ja, wer ist denn das? Na, wo wohnten die? Und was machen die Eltern? So, das waren die drei Standardfragen. Mhm. Also, wenn ich zu Hause gesagt habe, ich war spielen mit dem und dem, ist viel Name, kamen sofort die Fragen, wer ist das, wo wohnen die, was machen die Eltern? So. Mhm. Also, mit anderen Worten, man kam der Verpflichtung nach, bei engerem Kontakt zumindest irgendwo zu wissen, wer ist das? Und das, ich sag mal, habe ich damals nicht gewusst, aber ich vermute mal, dass man im schlimmsten Falle, wenn irgendwas komisch daran ist, dann mal eine Personenüberprüfung macht oder so, also einen ganz normalen Suchzettel, ob da irgendwas vorliegt oder so. Ne? Also das diese ständige Abchecken der Umgebung, sag ich mal. Ne?
Und sind Ihnen dann auch Freundschaften verboten worden? Ganz konkret? Oder was Umgang?
Verboten. Also,
dem triffst du dich nicht mehr.
Was ich sagte, getroffen, das betrifft vielleicht, sag ich mal, wenn ich überlege, in einer also ganz zu Anfang, erste bis dritte Klasse, da waren das vielleicht, mein Gott, zwei Leute. Also zwei, ich rede jetzt von zwei Personen, mit denen ich sporadisch mal längere Zeit mal gespielt hatte. Der eine davon war Ungar, der Vater war irgendwie ungarischer Botschafter oder sowas. Und ich fand das total spannend, weil der woanders herkam.
Aber
da saß neben mir auf der Bank.
Waren denn in der Klasse auch Kinder von anderen Stasi-Mitarbeitern? Hatte man dann nicht mit denen automatisch zu tun und hat sich verbrüdert, verschwestert?
Nee. Also mir waren die auch nicht sonderlich sympathisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe als Spielkameraden, eigentlich habe ich keine gehabt in dem Sinne, muss ich so sagen. Ich bin rumgezogen da so im Block. Dann hat man mal Kinder getroffen halt beim Spielen, wie man sich in der Sandkiste trifft, sag ich mal sowas. Oder eine Bude baut. Ne? Und das war es dann aber auch. Weil normalerweise entwickelt sich das doch. Und wenn ich mir ein normales Kind angucke, die sagen, was weiß ich, habe mit Lisa gespielt und Mama, kann ich die morgen mal mitbringen? Wir wollen mal in meinem Zimmer ein bisschen das und das und das machen. Und dann genau das fiel eben aus. Mhm. So, das gab es einfach nicht. Fertig.
Wie war denn das Verhältnis zu Ihren Eltern?
Schwierige Frage. Wirklich schwierige Frage. Ja, ich bemühe mich jetzt mal nicht mit George Orwell anzufangen. Das ist 1984. Nee, das ist wirklich so. Also ich muss wirklich sorgsam formulieren, sage ich mal. Ich hatte eigentlich keine Wahl, wie ich bin. So möchte ich es mal behaupten. Also ich war eine Schablone, ein Abziehbild meiner Eltern in ihrer Vorstellung, wie ich zu sein habe. Also es ging nicht darum, dass ich jetzt, also eine Rebellion zum Beispiel wäre völlig unmöglich gewesen. Eine andere Meinung gab es nicht. Also politisch gesehen sowieso nicht. Wenn man als Kind jetzt mal davon ausgeht, man ist irgendwann mal bockig, wie Kinder halt sind, da war nichts drin. Also im Endeffekt, es gab nur eine Option, füge dich und füge dich freiwillig. Und am Ende musste klar sein, dass das, was jetzt meine Eltern für mich denken und für mich, planen, wie auch immer, das übernehme ich als meinen Wunsch. Unter dem ging es nicht. Und dummerweise sind wir jetzt bei Orwell, ne? Das ist definitiv die Definition von Totalitarismus. Schwieriges Wort, ich verhaspel mich jedes Mal. Also wirklich eine absolut krankhaft gesteigerte Form von einer Diktatur. Ja. Also innerhalb einer Diktatur, wie es in der DDR war, die nannten sich ja auch Diktatur des Proletariats, ne? Und war sozusagen das Empfinden auch, jetzt zurückblickend auf damals, war einfach totalitär. Also ich hatte keine eigene Meinung zu haben, ich hatte keine eigene Vorstellung, um mein Äußeres zu haben. Jegliche Dekoration von Zimmer war ad acta. Ich habe eben mal ein Poster von John Lennon an der Wand gemacht.
John Lennon?
Ja, John Lennon, weil ich begeisterter John Lennon-Fan war damals. Habe die hoch und runter gehört und auf Gitarre gespielt und was weiß ich nicht. Also Imagine liebe ich bis heute, das ist mein absolutes Lieblingslied.
Aber das ging dann?
Moment. Wenn ich das auf dem Rekorder laufen hatte oder auf dem Tonband, ich hatte damals ein altes Tonband, der Song lief, der war ja aus dem DDR-Radio. Also ich muss dazu sagen, ich habe keinerlei Westradio und keinerlei Westfernsehen konsumiert, nicht einen Tag des Bestehens der Deutschen Demokratischen Republik. Nicht eine Minute. Das ist krank. Also selbst unter Stasi-Mitarbeitern krank. Also war alles, was ich hatte, war aus DD64 und die ganzen Ostsender. Ne? So musikalische Luftfracht hieß das und so. Na, kann ich imagine, war ja in der DR nicht verboten. Ne? Ja, wurde ja gespielt. So, und ich fand den Song Wahnsinn, also auch vom Inhaltlichen. Und hab mir John Lennon, der war übrigens aus dem Neuen Leben, aus der Jugendzeitschrift der DDR. Die haben immer ein Poster gehabt. Da habe ich das Poster rausgemacht, stolz wie Bolle, hab mich gefreut und hab das erstmal an die Wand gepinnt. 5 Minuten später, Mutter kommt rein, guckt nach dem Poster. Was ist denn das für ein langhaariges Vieh? Runter damit. Das war's.
Krass,
Ende. Ja, das war das einzige Poster, was ich hier in der Wand hatte.
Wie war es sonst dekoriert, das Zimmer?
Gar nicht. Die Möbel standen da drin so angeordnet, wie das meine Eltern angeordnet haben. Das war's. Tapete anwenden, alles sauber und ordentlich, auf Kante, so Feierabend.
Würden Sie Ihre Eltern als autoritär beschreiben oder als gefühlskalt? Oder was war das eigentlich, wie jetzt, Sie sind ja inzwischen selber Eltern und wie sieht man das dann im Nachhinein? Was war das?
Witzig, an der wirklich mal ein Zitat. Der Kandidat ist ledig und lebt im Haushalt seiner Eltern in geordneten familiären Verhältnissen. Das ist ein Auszug aus dem Ermittlungsbericht der Kreisdienststelle zu meiner Kandidatur als späterer Berufsoffizier. Der Vater des Kandidaten ist das dominierende Mitglied der Familie und übt den entscheidenden Einfluss auf ihn aus. SCH, steht wirklich so hier, wurde nicht autoritär, aber mit Konsequenz und stark zielgerichtet in Richtung Berufsoffizier erzogen. So steht es im Ermittlungsbericht. So, jetzt mein eigener
SCH war nicht Sie.
Ja, ne, Schreiber halt.
Ach so, ja klar.
Die haben entweder der Kandidat geschrieben oder die Abkürzung des Nachnamens. Das war so üblich in den Dingern. Ja, und wenn ich jetzt selber mal drüber nachdenke, da ist das eigentlich im Prinzip, muss ich sagen, haben sie es ziemlich gut getroffen. Sehen Sie, war das nicht autoritär, stimmt nicht. Das war autoritär. Und ob das autoritär war, das war der Gipfel der Autorität.
Und gab es von Ihnen mal Versuche, da irgendwie ranzukommen oder das zu durchbrechen, auch mit den die Eltern zu verstehen, nachzuvollziehen, mit denen richtig zu reden?
Nee, ich sage mal einfach nee. Also eine Diskussion über ein bestimmtes Thema mit Ihnen bedeutete eigentlich, ja, dass man so lange die Meinung von Ihnen hört, bis man selber sagt, ja, ihr habt recht, ich sehe es genauso. Das kürzer kann ich es nicht beschreiben.
Können Sie sich da ein Beispiel erinnern?
Ich antworte jetzt mal wieder mit einem Zitat aus dem Ermittlungsbericht.
Nee. Lassen wir die Akten sprechen.
Ja, genau. Wir lassen die Akten sprechen. Es ist wirklich, es ist Wahnsinn. Ermittlungsbericht Abteilergrade und Schulung, Juni 1984. Die konsequente politische Erziehung im Elternhaus widerspiegelt sich unter anderem sehr deutlich in den Meinungsäußerungen des Kandidaten. Er bekennt sich eindeutig zur Politik von Partei und Regierung. Des Weiteren erweckt der Kandidat bei seinen Klassenkameraden mitunter den Eindruck, als ob nur er eine wirklich positive politische Einstellung zu unserem sozialistischen Staat einnimmt. Aufgrund der genannten charakterlichen Schwächen nimmt der Kandidat eine leichte Außenseiterstellung im Kollektiv ein. So steht es im Ermittlungsbericht. Die muss ich mal an zwei Stellen korrigieren.
Ermittlungsbericht heißt dieser Bericht für Ihre Bewerbung dann bei der Stasi.
Wenn man als Kadervorschlag vorlag beim MFS, wurde dann eine Erstermittlung durchgeführt. Ja, also wo Familie abgecheckt wurde, Umfeld und so weiter. Ja, also wie gesagt, also das mit der wirklich positiven Einstellung stimmt, unterschreibe ich total. Ich war wirklich so ein Idiot. Ist so, das kann ich mich nicht anders bezeichnen. Also wenn es Rot gibt, dann gibt es noch Ultrarot, dann gibt es 300%, dann gibt es 1000. Ich weiß nicht, wo hört denn das eigentlich auf? Bei welchen? Nehmen wir mal den größten möglichen Wert und den tun wir dann nochmal ins Quadrat setzen, dann haben wir mich etwa. Mhm. Also ich war wirklich das überzeugteste Nicht-Individuum in der Deutschen Demokratischen Republik wahrscheinlich, ich weiß es nicht.
Wie geht's Ihnen, wenn Sie sowas heute lesen?
Krass, weil ich das damals gar nicht so empfunden habe. Ich habe das zwar ausgedrückt, ich habe es auch wirklich so, wahrscheinlich so durchblicken lassen, das kann schon stimmen, wirklich. Beispielsweise habe ich meinem Mitschüler mal zurechtgewiesen, wir hatten so eine Agitationsveranstaltung von der FDJ und die kam an und nahmen aus der Aldi-Tüte das FDJ-Hemd vor der Veranstaltung, zogen das an und wie, als ob man sowas auszieht, hinterher wieder weg das Ding und ab in die Aldi-Tüte. Mhm. Da habe ich gesagt, was seid ihr für Heuchler? Das Problem war, ich habe überhaupt nicht begriffen, warum sie das taten, warum sie das machen. Weil mein Gott, wer von der normalen DDR-Bevölkerung war denn wirklich von dem Mist überzeugt?
Aber dann musste das Verhältnis zu ihren Eltern, um nochmal auf die Frage von vorhin zurückzukommen, eigentlich gut gewesen sein, weil die Eltern konnten stolz sein, sie konnten stolz sein.
Okay. Wäre ich vorsichtig. Man muss auch erkennen, wie man lebt. Also wenn ich jetzt jemanden in die Situation versetze, so zu leben, wie es einem vorgeschrieben wird, und diesen Personen nicht die Möglichkeit gebe, eine andere individuelle Entwicklung zu nehmen, also sich mal ein bisschen breiter umzusehen und auch mal andere Sachen an sich ranzulassen, dann kommen natürlich Fragen. So weit ging das alles gar nicht.
Aber damals hat es sich gut angefühlt, oder? Also damals hatten Sie damals das Gefühl, dass Sie eine gute, glückliche Kindheit haben, als Sie Kind waren?
Nein, definitives Nein. Okay. Mir wurde alles Mögliche verboten. Ich durfte nicht mit dem Fahrrad mit, wenn andere los sind. Ich durfte nicht ins Freibad. Ich durfte keinen mit nach Hause bringen. Ich durfte zu keinem Kindergeburtstag. Es gab bei mir auch keinen Kindergeburtstag. Es gibt in meinem ganzen Fotoalbum nicht ein einziges Foto mit anderen Kindern. Nichts. Mhm. Das war keine Kindheit, das war eine Isolationshaft. Entschuldigung, ist so. Mhm. Und jeder, den ich jetzt in den Kontakt nahm, so, wurde sofort mit den drei Fragen, was ich gesagt habe. Nein, es ist mir so passiert, ich habe wirklich mal unerlaubterweise einen Mitschüler mit nach Hause gebracht. Also war ein Mädel gewesen. Die Eltern, die waren ägyptischer Abstammung, also waren sehr, wie sagt man, also von der Hautfarbe her, so zwischen Nordafrika und Deutschland, also mit ganz dunklen Haaren. Hat unglaublich schöne Haare gehabt, das Mädel. Und schwarze, lange Haare. Und ich habe sie mit nach Hause genommen, geguckt, ich glaube, es hat geregnet irgendwie und die wollte nicht noch weiterlaufen. Und irgendwie hat es mich da breitschlagen lassen. Ja, man kommt da einfach mit zu mir, weil einen gleichen Heimweg. Waren auch so, ich sag mal, lose befreundet, möchte ich sagen, weil ich sie immer mal in Schutz genommen habe, wenn andere Klassenkameraden sie Ägypterfiege gehänselt haben oder sowas, ne, oder Schwarzbrot und sowas. Das war ja der normale Rassismus damals. Und da war ich auf Kontra, ne? Da habe ich mich vor sie gestellt und dadurch hatten wir so eine Zweckfreundschaft, weiß ich nicht, wir mochten uns ein bisschen. Und die habe ich mal mit reingenommen. Und als die wieder los war, bin ich wirklich auf dem Fußboden im Knien durch die Bude, habe gegens Licht alles abgeguckt, ob irgendwo noch ein Haar von ihr rumliegen könnte. Mhm. Ich habe alle Möbel, alle Polster, überall, wo wir waren, alles abgeguckt, damit ja nicht irgendwo ein langes, schwarzes Haar rumliegt. Und meine Mutter war penibel beim Saubermachen. Also ich hatte so einen Schiss vor der Konsequenz, dass ich jetzt verbotenerweise jemanden mit nach Hause genommen habe. Ich habe die unmöglichsten Dinger gemacht. Also es ist wirklich wahr. Und das kann man doch nicht als glückliche Kindheit und nicht als normal bezeichnen, oder? Also mal ganz ehrlich. Ja, zudem ich zum Beispiel auch nie ein eigenes Kinderzimmer bekam. Ne? Wir hatten eine Vierraumwohnung, wir hatten ein eigenes Haus. Ich habe immer im kleinsten Zimmer mit meinem Bruder gewohnt, mein Leben lang. Und ich habe das dumme Gefühl, das war wohl irgendwo der Zweck, dass ich nicht zu individuell wäre.
Gab es denn eigentlich auch so Veranstaltungen, um den Geist, die Gemeinschaft zwischen den Stasi-Leuten auch zu stärken? Weil ich habe zum Beispiel auch gelesen, dass es auch Kinderfeste oder Ferienlager oder sowas zum Beispiel gab.
Ah, natürlich.
Und sowas stiftet auch manchmal Identität. Und dass man sich eben zum Beispiel auch in der Siedlung dann vielleicht doch mit den Gleichgesinnten anfreundet.
Nee, überhaupt nicht. Also sowas wie Wohngebietsfeste oder sowas gab es nicht. Es gab in der Bezirksverwaltung selber, also in den Diensteinheiten, sagte man immer, ne, hatten die Diensteinheiten in der Hierarchie gestaffelt, also von Referat über Abteilung, ja, das war es eigentlich, die beiden Gruppierungen, haben die einmal im Jahr, ich sag mal, auf Deutsch gesagt, ein Besäufnis veranstaltet, also eine Zusammenkunft. Ein Vergnügen. Oder mal ein Kegelabend war mit dabei. Das war dann aber organisiert von dem, ich sag mal, von der entsprechenden Diensteinheit als Referat, das sind bis zu 8 Leute, die sind angesiedelt in einer Abteilung, also in meinem Fall Abteilung 18, Volkswirtschaft oder Abteilung 6 oder Abteilung 2 oder Abteilung 3 oder was auch immer gab. So. Und die haben dann in der Abteilung wieder sowas organisiert. Das sollte den Zusammenhang stärken. Weiß nicht, vielleicht mal eine lustige Episode dazu, die wirklich lustig ist. Wenn ein Referatsleiter kommt bei so einer Veranstaltung, wir waren verheiratet schon, Kerstin und ich, und kommt an und schleimt Kerstin von hinten so irgendwie voll. Ja? Schleimt sie so voll wie: Ach, sind wir nicht ein tolles Kollektiv? Und ja, es ist doch super, wir sind doch hier wirklich die Besten und sowas. Und Kerstin dreht sich super ganz locker rum und sagt: Also, ihr Nösser, H-Punkt. Und sie glauben doch nicht, dass sie an einem Abend ein Kollektiv bilden können. Also, hat sie zu dem gesagt: Ich wurde so klein mit Hut auf dem Stuhl. Die Konsequenzen habe ich wochenlang noch gespürt, ne, von der Äußerung.
Inwiefern? Was gab es für Konsequenzen?
Naja, ich sag mal, eine gewisse Strenge, eine überdurchschnittliche Strenge, überkorrekt.
Aber so subtil, nicht so direkt, sondern das hat man dann.
Naja, die konnten das schon einspüren lassen, ne, ob du sympathisch warst oder nicht.
Was ja auch damit einherging, waren oft Privilegien, ne? Also dass man irgendwie, wie war das bei Ihnen? Haben Sie irgendwie davon auch profitiert, von dem Beruf Ihrer Eltern?
Ist ein ganz, ganz ulkiges Thema. Ich glaube, auch jeder beantwortet das anders. Wenn mein Vater als Unterabteilungsleiter Versorgungsdienste, da war sozusagen, ich will mal spaßenshalber sagen, der Schaltkolle-Köfsky der Bezirksverwaltung, also der konnte alles besorgen. Mhm. Also im Sinne von irgendwelchen Mangel an Konsumgütern hatten wir bestimmt nicht. Also wir haben auch einen Bungalow gebaut, da kam dann eine ganze LKW-Fuhre, da hatten sie sich wahrscheinlich auf einer anderen Baustelle, hätten sie sich alle Finger danach geleckt. Und also es gab alles, also von Südfrüchten bis Fleischer, der eben den DPV beliefert, dann extra Lieferungen und ach, was weiß ich. Wir waren da wirklich, andere würden sagen, in dem Sinne Schlaraffenland, aber was nützt denn das alles? Ja, was nützt mir ein schönes Fahrrad, was ich mir leisten kann, wenn ich mit dem Ding nur immer im Block fahren darf?
Na, man kann drauf stolz sein.
Nee, überhaupt nicht.
Schnell fahren halt.
Nee, ich musste mich vorher rumstreiten, dass ich mir ein Sportfahrrad kaufen durfte und kein Tourenfahrrad. War ein harter Streit.
Ach, dafür haben Sie bestimmt ein paar andere Kinder beneidet, kann ich mir vorstellen, die gar kein Fahrrad hatten, oder?
Ja, weniger. Nee, echt weniger. Also so viel war es nur auch nicht.
Okay.
Was mich gerade noch interessiert, was ich gerade noch versuche, in meinem Kopf zusammenzubekommen, ist, dass Sie halt einerseits sagen, ich hatte eine unglückliche Kindheit, weil mir wurde so viel verboten. Und auf der anderen Seite sagen, Sie waren Überzeugungstäter damals. Mhm. Also Sie haben das wirklich geglaubt. Sie wurden ideologisiert. Das bedeutet, Sie haben an den Sozialismus geglaubt, ja?
Ja, natürlich.
Das heißt, Sie waren geprägt einmal von der Emotion Glaube an Sozialismus und Angst vor den Eltern. Und da kam nie dann irgendwie der Moment, wo man dann das zusammenbringt, dass man sagt, vielleicht meine Eltern, die für den Sozialismus in Anführungszeichen arbeiten und vor denen ich Angst habe. Ja, vielleicht
das ist paradox, ne?
Das frage ich Sie.
Es ist schwer zu erfassen. Ne? Die Frage, ich finde die total berechtigt, die Frage. Mir haben auch viele schon gefragt, warum hast du nie rebelliert? Ja, es ging einfach nicht. Es ging einfach nicht. In diesen Geisteszustand zu beschreiben, ich habe mir ja eine Notiz gemacht, wenn es zu der Frage kommen sollte, wirklich, weil ich die erwarte. Ich habe mir auch nur aufgeschrieben, die Rigorosität des Systems richtet sich gegen die eigenen Kinder, habe ich mir als Gedankenstütze mal aufgeschrieben. Ich lese das jetzt mal so vor, weil es mich wieder ins Thema bringt. Das war so wasserdicht, dieses Ganze um mich rundherum. Ne? Also mit null Einfluss von außen. Mit gar keiner Möglichkeit, auch nur eine abweichende Meinung zu äußern. Sodass mir nie der Gedanke gekommen wäre, jetzt zu sagen, also pass mal auf, ihr redet hier Quatsch. Oder ich sehe das ganz anders. Das gab's nicht. Das war einfach, wenn man den Menschen immer und immer wieder Zeit von ganz klein auf, von frühkindlicher Entwicklung, immer wieder das Gleiche erzählt und immer wieder dasselbe und immer wieder hinbiegt. Ich weiß, der Begriff dafür ist Gehirnwäsche eigentlich. Ne? So, wenn man das durch hat, da kommen keine Fragen. Ich stehe vor der Saale, vor dem Fluss, der verdreckt ist, wo braune Schaumfetzen drauf rumschwimmen, das stinkt wie eine Kloake. Und sag mir, ja, das muss schon so sein, weil wir müssen in die Volkswirtschaft, in Buna und Neuna sind ja wichtige Betriebe. So, das war's. Feierabend. Das stinkt. Das Zeug ist giftig. Ich habe mir mal die Chemikalien jetzt im Nachhinein rausgesucht von Bundesamt für Altlastenentsorgung. Ja, also wir haben in krebserregendsten Müll gelebt dort. Das wäre mir nicht in den Sinn gekommen. Oder Tschernobyl. Ich muss das mal verdeutlichen. Tschernobyl, klassisches Beispiel. Tschernobyl geht ein Reaktor hoch. Ne? Wird bekannt durch eine kleine Notiz im Neuen Deutschland. Westmedien haben das natürlich anders erzählt, ist klar. Die Westmedien haben nur Mist geredet, um uns zu diskreditieren.
Stand jetzt im Neuen Deutschland?
Nee, haben meine Eltern gesagt.
Ach so, haben die Eltern gesagt.
Das war ihre Meinung. Die haben nur Müll geredet. Was soll denn der Quatsch? Wieso? Atomkraft ist sicher. Wisst ihr was? Ich gehe los, ich hole erstmal noch Salat. So ging das doch nicht mehr. Ja, ist kein Witz. So, das nenne ich krank. Entschuldigung, aber echt krank.
Wobei man jetzt aber auch noch ganz kurz einhaken muss. Wir haben ja auch ein bisschen was gelesen im Voraus und da gab es schon eben auch die Berichte von Kindern, die aufbegehrt haben. Also die in Stasi-Familien aufgewachsen sind und die aufgebegehrt haben. Weil Sie gerade so sagen, es ging gar nicht anders. Es ging schon anders.
Ich rede nur von mir. Okay. Ganz speziell von mir. Ich kenne auch selber welche, die aufbegehrt haben. So ist es nicht. Also wenn man es mal von Rudolfmann das Buch liest, Stasi-Kinder, da ist zum Beispiel der, jetzt ist mir der Name entfallen. Also ein Protagonist in dieser Buch, gibt auch eine Doku dazu, der hat rebelliert, der hat lange Haare sich wachsen lassen, ist zum Fußball gegangen, war sozusagen Hooligan, was dann noch ganz was Schlimmes war. Der wurde zum Schluss im Endeffekt ein Ermittlungsverfahren gegen den Sohn des Stasi-Mitarbeiters eingeleitet und der Stasi-Mitarbeiter hat gesagt, das ist nicht mehr mein Sohn. Der hat rebelliert, eindeutig. Ein anderer wiederum hat rebelliert mit Wimpel von seinem Westfußballverein, den musste er dann verbrennen unten auf dem Hof. Ja, der hat versucht zu rebellieren. Das Dumme ist, das hat die Doku hat er gemacht noch, das Buch mit Ruth Hoffmann und ein bisschen später hat er sich umgebracht. So, die Nuancen reichen von brav, ultra brav, also meine Person, bis hin zur Rebellion mit Erfolg und bis hin zur Rebellion mit Todesfolge. Also so weit geht das Spektrum, wirklich.
Was mir vorher gar nicht so klar war, bevor ich mich jetzt mit dem Thema beschäftigt habe, ist, dass es eben auch häufig, dass die Stasi auch ein Familienbetrieb ist in gewisser Sicht, dass ganz oft die Leute innerhalb der Familie, die eigenen Kinder, wie bei Ihnen eben auch, rekrutiert worden ganz sind. Häufig. Sind es denn, Sie haben es gerade so ein bisschen beschrieben, aber sind das denn ähnliche Familien? Stoßen Sie da auf ähnliche Muster, dass es zum Beispiel eben auch die strengen Eltern gibt, dass man untereinander nicht wirklich diskutiert hat, oder gab es auch offene, kritische Stasi-Familien?
Kann ich auch nicht beantworten, weil ich keine anderen kenne. Mhm. Mir ist im Rahmen dieser Aufarbeitungsgeschichte natürlich Verschiedenes untergekommen. Aber das kann ich jetzt nicht als meine Erfahrung darstellen, sondern nur als angelesen. Und es gab ja wohl Unterschiede. Es gab auch unter den Stasi-Mitarbeitern Unterschiede. Wie gesagt, die haben Westfernsehen geguckt. Ne? Mhm. Wir waren so krass. Also ich habe meine Eltern auch nie erwischt, dass die irgendwo mal schnell umgeschaltet hätten oder nichts. Überhaupt nichts. Das war bei uns ein Guss. Mhm. Ne? Nicht links, nicht rechts. Nicht grau, das war schwarz, weiß oder rot, weiß, wie auch immer. Ja? Und das ist schwer vorzustellen. Ich habe das mal im Rahmen dieser NDR-Doku auch mal beschrieben, dem Professor Freiberger. Das ist ein leider mittlerweile verstorbener Psychoanalytiker. Der wollte das auch wissen von mir, wie sich das angefühlt hat. Ich habe gesagt, muss ich das so vorstellen, ich habe eine Holzwand vor mir, direkt vor den Augen, und da ist ein kleines Loch drin. Durch das darf ich gucken. So, dieser kleine Ausschnitt. Rechts und links, oben und unten, hinten gibt es nicht. Es gab nur diesen Ausschnitt. Und das passt wieder in diese ganze Totalitarismus-Geschichte rein. Das halt, ich sag mal, ich sag's mit George Orwell, wie viele Finger sehen Sie? Hält vier Finger hoch?
Genau, ich wollte gerade für die Hörer sagen, Sie zeigen vier Finger, aber wahrscheinlich.
Ich zeige vier Finger. Ich halte also vier Finger hoch, und das ist diese Szene, wo da Wilson verhaftet wird und kommt dann zum Verhör, zum Ministerium der Liebe, heißt das bei George Orwell. Das ist paradox, das passt alles. Und jetzt will er aber sagen, Sie sagen vier, und genau deswegen sind Sie hier. Das sind fünf. Und wenn die Partei sagt, das sind fünf, dann sind das fünf. Das ist ganz wichtig. Das ist diese Psychoschiene, die dahinter steckt und die ich genauso erlebt habe. Es sind fünf. Und ich möchte von Ihnen nicht hören, dass Sie sagen zwar fünf, meinen aber nicht fünf. Oder dass Sie das Sie sagen es nur, damit ich es höre. Ich möchte, dass Sie das wirklich so meinen. Dass Sie begreifen, dass das wirklich fünf sind, weil es die Partei sagt. Und so krass. Muss man sich das vorstellen.
Eine Frage hätte ich noch zum Komplex Kindheit quasi. Waren Sie sich Ihrer Transsexualität damals schon bewusst?
Also ging mal mit, naja, ich sag 9, 10, 11 irgendwann in den Dreh rum. Ich kann es nicht genau aufs Jahr festmachen. Habe ich das festgestellt. Also habe einfach Mamas Klamotten angezogen, stand vor dem Spiegel und habe erschreckenderweise nicht gedacht, oh Gott, ist das komisch oder sonst was, sondern, oh, guck mal, das bin ich. Mhm. Und dann kam sofort die Frage, nee, warte mal, das kannst ja gar nicht du sein. Also das Männchen auf der linken und das auf der rechten Schulter sagten, das bist du aber nicht. Das geht nicht, das bist du. So, und dann hätte ich mich jetzt damit an meine Eltern wenden müssen, und das habe ich natürlich nicht getan. Ich habe dann die Klamotten ganz fein säuberlich alle weggepackt. Ein einziges Mal habe ich das gemacht, nie wieder. Habe auch keinen Ton drüber verloren, habe ein ganz normales Leben gelebt, habe eine Freundin gesucht, habe eine Familie gegründet. Und ja, wie gesagt, und mit 45 Jahren, nachdem meine Kinder aus dem Problemkreis Schule raus waren und wo sie hätten gemobbt werden können wegen meiner Abweichung, habe ich dann mich auf den Weg gemacht, dann ging es nicht mehr. Und wie gesagt, und was es eigentlich war, wusste ich auch nicht, weil zu DDR-Zeiten gab es kein Internet und kein nichts. Also hat eben keiner gesagt, was ist Transsexualität oder Transidentität. Da gab es keine Informationen dazu. Schwul war ich nicht, das wusste ich. Also das war Käse, das fiel irgendwie aus. Das Quatsch, hatte damit nichts zu tun. Also war es wahrscheinlich irgendwie nur komisch. So. Und nach der Wende habe ich dann irgendwann mal, bin ich im LKW gefahren, hatte ein Kollege die Bildzeitung liegen lassen im Auto. Und ich gucke so, und hinten ist immer so ein Nack getroffen. Ne? Mhm. Und eine Bildunterschrift, die wurde als Mann geboren. Und ich dachte so, warte mal, stopp mal. Die Frau wurde jetzt als Mann geboren. Stopp, da irgendwas passt jetzt nicht. Nochmal gelesen. Und dann operativ, und dann war und Hormone, ja, und so weiter. Kurzer Untertext dazu. Da habe ich eine Hitzewallung gekriegt, also ad hoc. Danach einen Wutanfall. Ich habe erstmal auf alles eingedroschen, was in dem LKW war. Dann habe ich die Zeitung zerfetzt, habe die aus dem Fenster geworfen. Da wusste ich, was es ist. Aus der Bildzeitung. Das ist wirklich wahr. Ich glaube, war kurz nach der Wende.
Aber so, das Thema, das Phänomen haben Sie in der DDR noch gar nicht gar gehört nicht. Oder nein, jemals irgendwie nein, in Erwägung
nein,
gezogen?
Nein, ja. Gar nicht. Mhm. Also wenn, dann gab es doch mal so eine komischen, wie nannten die sich, Travestiekünstler.
Ach so.
Ja? Mhm. Also Amanda Lear war doch auch wunderbar in DDR-Medien, und Transmann, Transfrau. Das war halt der Quatsch. Es gab, war einfach kein Thema. Es gab es nicht.
Ja, mir ist jetzt auch gerade noch eine Frage zu dem Thema Kindheit und Jugend in der Stasi-Familie eingefallen. Mhm. Und zwar interessieren mich Ihre Eltern. Beide haben für die Firma gearbeitet, aber gab es zwischen den beiden eigentlich auch eine Hierarchie? Also war der Vater der autoritäre, strenge und die Mutter vielleicht, wie man sich so klischeemäßig vorstellt, die ausgleichende, versöhnlichere? Oder waren die beiden klar irgendwie eine Partei, ein Kollegium?
Das lässt sich relativ simpel beantworten. Also sie waren beide 100% miteinander abgestimmt. Ne? Also es gab natürlich diese männliche Dominanz, wie sie allgemein üblich war. Das hat aber mit Stasi nichts zu tun. Also das übliche Ding, ne? Der Mann, die Frau und, ja, und da muss man den Vater noch fragen. Und das hat ja jeder erlebt. Das ist natürlich nichts Besonderes. Und ansonsten waren sie aber, was in Bezug auf Erziehung, in Bezug auf politische Einstellungen und allem drum und dran, war ein Guss. Also die waren miteinander untrennbar in dem Moment. Nein, da war es auch völlig egal, wer was sagte. Die hatten beide die gleichen, die gleichen Anweisungsbefugnisse und Verbotsbefugnisse oder sonst was. Das war egal.
Weil man weiß ja schon, dass die DDR relativ emanzipiert war, auch im Vergleich zu Westdeutschland zum Beispiel eben. Andererseits, wenn man sich die Zahlen anschaut, war die Stasi schon männlich dominiert.
Ja,
ne?
natürlich. Ja. Also als Frau hat man bei der Stasi auch nicht die Aufstiegschancen gehabt, da, wenn man es Aufstieg nennen darf. Nee, das war schon ein Männerverein.
Ja, machen wir doch eine Rubrik.
Genau.
Okay.
Osthumor.
Genau, die Kategorie heißt Osthumor. Und zwar bitten wir unsere Gesprächspartner, ob sie uns einen Witz aus der DDR oder zu DDR-Zeiten erzählen können. Haben sie einen, der vielleicht mit der Stasi zu tun hat oder mit was auch immer? Also ein bisschen Realsatire ist schon angeklungen, aber...
Nee. Ja. Also ich sag mal so, um es mit Sonderborn zu sagen, die karikieren sich ja selbst. Hm. Also die besten Witze hat man einfach erlebt. Ja, also die Schnapsflasche im Panzerschrank des Referatsleiters und diese anderen Geschichten. Oder wenn dann einer ankam, hat er einen Kopfnuss gegeben, als der Stellvertreter am Tank gesagt hat, warum willst du ein richtiger 18er werden? Und rums, voll eine Kopfnuss auf den Nüschel, dass es mich bald weggedreht hat. Dann habe ich überlegt, was machst du jetzt? Einfach zurück, bumm, hab dem wieder einen gegeben, also rückwärts durch den Raum getorkelt, auf den Arsch gefallen, hat aber gelacht, also fand er total toll. Also ich habe Realsatire erlebt, auch Witze habe ich eigentlich, kenne ich nicht, nee. Da muss ich echt passen.
Auch die Sprache in diesen Berichten ist ja manchmal, liest sich manchmal, als wäre es eigentlich eine Groteske, ne?
Und ja, wurde mir ständig korrigiert. Ich hatte eigentlich ein relativ gutes Formulierungsvermögen und wo ich dann noch so eine Berichte schreiben musste, also Ermittlungsberichte zu Reisekarten zum Beispiel oder sowas, habe ich das so geschrieben, wie ich das so schlüssig fand. Und jedes Mal kriegte ich die Dinger zurück und da war dann alles durchgestrichen und dann kamen dann genau solche ewigen Sätze raus hier. Dann habe ich gesagt, das klingt doch alles gleich. Ja, genau so müsste das klingen. ist wirklich paradox eigentlich. Nee, aber einen Witz kenne ich nicht. Also da muss ich passen. Vielleicht kennt jemand anders ihn.
Valerie, kennst du vielleicht einen?
Ich finde, das reicht eigentlich, oder?
Ja.
Willst du dir jetzt auch noch? Also wir sind ja
also, frei eigentlich jetzt schon alles lustig. Das Leben des anderen... Die, ist ja ein guter Film. Da ist eine Szene, andere, ja, wo die im Speisesaal sitzen und da erzählt ein Stasi-Mensch dem anderen einen Witz. Und die lachen und am Nebentisch kriegt das da ja, der Hardliner mit, sag ich mal. Ne? Und der, ja, erzählen Sie mal weiter. Er erzählt den Witz zu Ende und zum Schluss wird er degradiert und versetzt irgendwie. Also, die kannten schon welche, aber ich kenne sie leider nicht. Also ich habe da nichts drüber gehört.
Soll ich jetzt einen Stasi-Witz erzählen?
Mal von mir aus.
Wenn er nicht lustig, schneiden wir wieder raus.
Also. Zu DDR-Zeiten saßen drei Gefangene im Bautzen. Erster Gefangener, warum sitzt ihr? Zweiter Gefangener, ich kam immer 5 Minuten zu früh, da hat man mich wegen Spionage verurteilt. Und warum sitzt du? Der zweite, ich kam immer 5 Minuten zu spät, da hat man mich wegen Sabotage verurteilt. Und der dritte, ich kam immer pünktlich, da sind sie drauf gekommen, dass sie eine Westuhr hatte.
Okay. Ja, finde ich jetzt irgendwo... Ja, ich will jetzt nicht sozial lachen, aber da ist mir zu viel Bautzen drin. Da kann ich schlecht Witze drüber machen.
Okay.
Ganz ehrlich. Es wäre jetzt echt wirklich nicht, es wäre nicht ehrlich, wenn ich jetzt lauthals lache. Ja. Obwohl natürlich eine gewisse Groteske drin ist, aber bei dem Wort Bautzen alleine sind mir gerade der Adern gefroren. Da,
wieso?
Wieso? Thema Stasi-Knast, ich meine, ich habe es gesehen, ich war in Hohenschönhausen, ist ja egal, Bautzen, Hohenschönhausen, was auch immer.
Das waren die zwei in der DDR?
Nein, in Halle war es der Rote Ochse. alles ist Gedenkstätten. Ne?
Okay.
Und ich bin durch Hohenschönhausen gegangen, zusammen mit Gerd, also mit unserer Selbsthilfegruppe Stasi-Kinder, sind wir dort gewesen und der Major Röllig hat uns geführt, der selber in Ungarn Hopp genommen wurde, republikflüchtig, und hat 3 Monate zugebracht, das hat gereicht fürs Leben. Und ist übrigens ein Schwuler, also ein Mann, der sich damals schon halt schwul verstanden hat und wollte einfach weg, um es zu leben, ne? Alles solche Schicksale. Ne? Und wenn man mit den Leuten da durchgeht und wenn ich mit Gerd vor dem Raum stand, wo er sozusagen nachdem sie ihn weggekascht hatten, dann hatten sie mit dem Barkas rumgefahren, was üblich war, dieser graue Barkas mit dem HO hinten drauf oder Gemüse, Obst und Gemüse, so ein getarntes Ding. Und innen drin waren ganz winzige Blechzellen, also mit Stahlblech abgetrennte Zellen. Dann wurden die ewig durch die Gegend gekutscht, damit sie nicht wissen, wo sie sind. Und kamen dann irgendwann dort an und wurden dann nur vollgebrüllt, stehen bleiben, 3 Schritte rumdrehen, dies, das. Ne? Und dann kamen die in den Raum rein, mussten sich dort komplett entkleiden, wurden allen Körperöffnungen untersucht und entsprechend schon misshandelt. Da wurden ihnen dann die Zähne ausgeschlagen schon. Und ich stehe mit dem Gerd vor diesem Raum und ich sehe, wie er da steht und wie der ganze Körper zittert. Und im Rücken, also wusste ich nicht, schräg hinten war seine Zelle, der 101. Und wir gehen dran vorbei und ich merke bloß, wie anfängt die Kiefer malen. Das ganze, ich dachte, oh Gott, das ist Wahnsinn. Und dann habe ich ihn gefragt, ob es okay geht, dass ich mal in die Zelle reingehe. Ich bin wirklich mal reingegangen. Ich habe dann mal ich wollte einfach wissen, dieser Blick durch diese Glasbausteine und das, einfach mal wahrnehmen, was das ist. Bis eben halt zu diesem Sondertrakt, den die dort haben in Hohenschönhausen, das U-Boot nennt sich das, wo dann so Strafzellen halt auch sind, wie unter anderem eine Dunkelzelle. Also die ist wirklich stockdunkel, mit schwarzem Plastik ausgekleidet und da wird die Tür zugemacht, da ist nichts. Die wissen nicht mal, welche Tageszeit, die wissen nicht mal, wer sie sind, nicht gar nicht. Wenn ich mir sowas durch den Kopf gehen lasse, also da wird mir anders, ganz ehrlich. Ja, wenn man das mit einem ehemaligen Inhaftierten erlebt, was auch noch ein Freund von ihm ist. Und dann, man selber ist bei diesem Verein gewesen, da gehen schon Gedankenkaskaden durch den Schädel. Ne? Also ich habe trotzdem Wasser geholt.
Also Sie sagen jetzt, dass sich halt dann Witze über Gefängnisse aus der DDR verbitten? Oder?
Nee, ich kann damit schlecht umgehen.
Ja. Genau, und ist das dann aber generell bei Stasi-Witzen so? Dass sie sich das eigentlich nicht gehört? Das wäre ja auch eine legitime Position.
Auf das Thema habe ich echt einen Humor verloren. Mhm, ganz ehrlich, ganz wirklich. Weil wenn ich mir jetzt vergegenwärtige, in welcher Art und Weise ich und das dann instrumentalisiert wurde, bis zu dem Punkt, wo ich eine Verpflichtung dann unterschrieben habe und wo ich dann wirklich dorthin gegangen bin und muss hinterher feststellen, was das alles für ein Wahnsinn war. Und dass ich mich mittlerweile mit den Leuten verstehe, die damals dort gesessen haben, die bearbeitet wurden. Und die Leute, die damals dabei waren, mit denen kann ich kein Wort mehr reden, wenn sie dann mit ihren alten, kumpelhaften Scheiß ankommen. Tut mir leid, da kriege ich das Kotzen, darf ich so ein deutliches Wort?
Ja, klar.
Da kriege ich richtig, richtig das Kotzen und Wut. Und es gibt das. Hm. Ja, man gucke nur mal bei Facebook eingeben, JHS Potsdam-Golm, also Juristische Hochschule Potsdam-Golm. Ja. Es gibt eine Facebook-Seite, die so heißt, da ist oben drauf das Logo Schild und Schwert der Partei, das DDR-Emblem, und dann geht es die ganze Seite runter, nur mit Verherrlichung dieser Zeit. Ich weiß nicht, wie man sowas noch stehen lassen kann, ehrlich.
Golm ist die Hochschule der Stasi, da waren Sie auch, dazu wollen wir auch gleich kommen. Aber dann lassen Sie es doch gerade mal bei dem Punkt weitermachen, bei Ihrer Biografie, was Sie gerade selbst genannt haben, nämlich die Verpflichtungserklärung. Ne? Die haben Sie mit 16 unterzeichnet.
Nicht die Verpflichtungserklärung.
Eine.
Entschuldige, wenn ich mal kurz einhake,
ja.
Nicht, dass erst ein Irrtum entsteht. Es gab eine Verpflichtungserklärung, also ich hab meine Akte jetzt auch mit, da könnte ich auch aussehen, es ist ein Zettel Papier, A4. Wo drin steht, dass ich mich mit Namen verpflichte, also Name, Geburtsdatum, ne, verpflichte, eine Offizierslaufbahn im Ministerium für Staatssicherheit halt später mal zu machen, sozusagen Berufsoffiziersbewerber fürs MFS zu werden. Nicht Mitarbeiter zu werden, Berufsoffiziersbewerber zu werden, also die Vorstufe, die dahin führt. Ne? Was dann zur Folge hat, dass man dann entsprechend Veranstaltungen angeboten bekam für diese Berufsoffiziersbewerber, von der Gradabteilung veranstaltet, also eine paramilitärische Spielchen, Geländetraining, also im Prinzip Wehrerziehungslager 2.1, ne, mit Rotlichtbestrahlung und allem, was dazugehört, und Schekisten, die dann berichten, und wo man so richtig auf Linie gebracht wird. Ne.
Und wie kam es dazu, dass Sie das unterschrieben haben mit 16?
Ja, das ist eine gute Frage. Das ist die Frage der Fragen. Das ist die Frage der Fragen. irgendwann, ich frage mich einer, wie das genau war, dann war ich dann in der Kreisdienststelle Halle und da war dann so ein netter Mann, Fischer hieß der, glaube ich, aus den Akten, habe ich dann mal gelesen, Unterleutnant Fischer oder irgendeiner, wie auch immer, XY da, so, und der hat dann mit mir gesprochen und ja, das klappt ja noch nicht und das können Sie und so, dann könnten Sie sich nicht vorstellen, dass Sie auch bei uns arbeiten. Na ja, gut, von der NVA zu dort war es für mich kein großer Sprung, ne? Zumal ich es ja sowieso kannte. Zivilmedizin, nicht mit den Zensuren.
Also, und dann haben Sie diese Verpflichtung unterschrieben mit 16?
Ja, Moment. Und dann kamen die Gespräche, was zu machen. Na, Sie können zum Beispiel Kriminalistik studieren. Huch, dachte ich, ist auch interessant. Ne? Und dann bei uns arbeiten. Oder Sie können Jura studieren in Potsdam. Und das können Sie sich noch in Ruhe überlegen. Ist völlig egal, ob Sie das oder das machen. Das können Sie entscheiden. Ich dachte, na gut, habe ich so eine Weile sicherlich überlegt, ob man das nun tut. Und naja, ich ohne was dastehe. Ja, Gott, warum soll ich nicht Kriminalistik studieren? Ne? Ist ja auch was.
Okay, aber das heißt, dann so, haben naja, Sie und, die und dann hat, Erklärung unterschrieben.
Naja, und dann kommt irgendwann der Punkt, wo die dann eindeutig fragen, würden Sie sich dann auch verpflichten dazu, später bei uns als Berufsoffizier zu arbeiten und jetzt als Berufsoffiziersbewerber, in als Berufsoffiziersbewerberkollektiv einzutreten? Und da habe ich dann ja gesagt. So. Wohlgemerkt ist dieser Termin, da war in der Bezirksverwaltung, gleich hinter der Pforte, im Besucherzimmer, rote Couch, weiß ich noch, waren meine beiden Eltern dabei, weil man durfte ja mit 16 nicht selbst entscheiden, ist ja klar. Ne? So, das heißt also, diese Verpflichtungserklärung wurde von mir unterzeichnet und musste von meinen Eltern beiden gegengezeichnet werden. So, und jetzt kommt das Paradoxe, meine Mutter sagt mir jetzt, du warst ja damals nicht zu bremsen. Also erstmal war ich ausgebremst, ja, um das mal voranzusagen. Ich war erstmal komplett ausgebremst, weil sämtliche beruflichen Wege, die ich mir vorgestellt hatte, sind irgendwie in die Binsen gegangen. Wie auch immer, weiß ich nicht. Kann ich nicht nachvollziehen. Also meine Leistungen waren gut. Ja, ich habe das Abi dann mit 1 gemacht, also richtig mit 1. Ja, und dann kam diese, irgendwann die Entscheidung. Ja, genau, ja, das ist ganz wichtig eigentlich. Und dann kam erstmal diese Berufsoffiziersbewerberverpflichtung, wo dann drin steht, dass man auch die entsprechend zu informieren hat über neue Kontakte, Freundinnen und so weiter und so fort. Ne? Da ging das schon alles so in die Richtung, dass man dann zu beachten hat, entsprechend Kontakte zum nicht-sozialistischen Ausland und so weiter und so weiter. Also eine Vorstufe zur Indienstordnung, so möchte ich mal sagen, also eine Vorstufe zum eigentlichen Mitarbeiter. Heutzutage würde man sagen Volontariat, das hieß damals Bewerberkollektiv, gab es auch von der NVA. So. Und die Verpflichtung, also diese Bereitschaftserklärung, nicht Verpflichtung, Bereitschaftserklärung, habe ich mit 16 unterschrieben. Hab mir da nichts bei gedacht.
Ja, und so. Also Sie waren nicht klar, dass Sie da jetzt schon den ersten Schritt in den Geheimdienst machen, in den Überwachungsapparat.
Moment, trennen bitte. Ich wusste schon, wo ich hin will. Dann, so, hingehe, will, kann ich auch nicht sagen. Also, ich wusste, wohin der Hase läuft, dann klar, MFS, logisch, Geheimdienst, aber mehr als das wusste ich auch nicht, die sind geheim und was die machen, wusste ich nicht, gegen wen die operieren, wusste ich nicht, dass es eine umfassende Überwachung gab, wusste ich nicht, dass Andersdenkende überwacht werden, wusste ich nicht, ich hatte überhaupt keine Ahnung von Tuten und Blasen, gar keine, ich habe gedacht, die fangen Spione.
Okay, also Sie hatten keine Ahnung, dass es normale Bürger trifft, das muss man auch mal...
Bei aller Liebe wirklich nicht, man mögen die Hände abfallen, wenn das nicht stimmt. Ich habe meine Urintention dazu war eigentlich die, wir haben im Kalten Krieg gelebt, in den 80ern. Und ich habe, wenn oben was fauchte am Himmel, da habe ich hochgeguckt, ob es eine Pershing SS-20 ist oder nur ein Jachtflugzeug. Ich habe richtig Schiss gehabt. Wirklich Schiss. Auch natürlich reingesteigert durch die ganze Ideologie. Ne? So, und ich habe gedacht, na gut, dann kannst du ja vielleicht dort maximal wirken, um dass es nicht zum Krieg kommt. Also so naiv habe ich gedacht.
Aber wie bindend war diese Verpflichtung, wenn man
das unterschrieben hat? Gar nicht, das ist es doch.
Wozu haben Sie sich denn verpflichtet? Also was haben Sie denn damals unterschrieben?
Ja, das nennt sich Bereitschaftserklärung. War eigentlich ein Termin in der Bezirksverwaltung, wo dein Kaderoffizier anwesend war, der dich angeworben hat, deine Eltern waren anwesend. So, und das wurde eben auch verlesen, ist klar. Genau, den Hergang habe ich jetzt nicht im Kopf, aber das heißt eigentlich wie folgt. Also ich, Name geboren am Inn, bewerbe mich hiermit um Aufnahme in das FDJ-Bewerberkollektiv und erkläre die Bereitschaft nach der Facharbeiterausbildung bzw. dem Besuch der erweiterten Oberschule als Berufsoffizier, Unteroffizier im Ministerium für Staatssicherheit Dienst zu leisten. Die sich daraus ableitenden Konsequenzen, insbesondere zur Wahl meines Umgangs- und Freundeskreises bzw. Partnerwahl, wurden von mir anerkannt und beachtet. So, und dann kommt so ein üblicher Schmus hier von wegen das Beste von Sozialismus und so weiter.
Aber ich finde es krass, dass man dann so als 16-jährige Person eine Unterschrift unter so einen Zettel setzt. Ich bin völlig anders aufgewachsen, aber ich sage es einfach trotzdem mal, wo man sich bereit erklärt, dass man nicht selbst über seine Freunde und Beziehungen entscheiden darf.
Hat mich damals gar nicht, hat mich überhaupt nicht gestört, weil ich hatte ja keine Freunde und Beziehungen. Also was hatte mich das jetzt gestört daran? Ich kann das von klein auf nicht anders. Also das war für mich nichts Neues. Entschuldigung, aber ehrlich, wirklich.
Und man muss es nochmal unterscheiden von dem, was vorhin kurz anklang, nämlich die Erklärung zum inoffiziellen Mitarbeiter. Das ist was ganz anderes.
Ja, ja.
Nein, erklären Sie es doch nochmal kurz selber. Also das ist quasi der Anfang einer Berufstätigkeit.
Richtig, das ist im Prinzip die Vorstufe oder das Hinleiten zu einer beruflichen Tätigkeit, einer Offizierslaufbahn, analog NVA oder Offizier, also Laufbahn bei der Polizei oder sowas, also militärischer Dienst. Ein inoffizieller Mitarbeiter ist ein ganz anderes, völlig anderes zu sehen. Also wirklich, das sind Leute gewesen, die aus Überzeugung oder auf Druck oder auf Wiedergutmachung halt gezwungen teilweise auch wurden, im Alter von 16 Jahren jetzt Spitzeldienste zu leisten. Also sprich im Umfeld, wenn sie irgendwo in Kirchenkreisen waren oder zu Punkkonzerten oder in der Klasse selbst oder in der Schule. Und die wurden einfach als Spitzel benutzt. Und da gab es eben, wie gesagt, freiwillig bis unter Zwang gab es alles. Mhm. Und das hat auch mit dem überhaupt nichts
zu tun. Hatten Sie denn Angst vor Spitzeln?
Was heißt Angst vor Spitzeln? Ich habe ja nichts zu verbergen gehabt. Also warum soll ich davor Angst haben? Ich habe im öffentlichen Bereich gelebt. Ja, also die Leute ringsherum kannten mich. Ich konnte eh keinen Schritt machen und das immer merkt. Also was soll das? Das war für mich auch, naja.
Und haben Sie denn mal selbst gespitzelt, wenn ich das jetzt so direkt fragen darf?
Nein, definitiv ist nein. Das kann ich definitiv verneinen, nicht um meine Seele reinzuwaschen.
Aber es gab ja auch tatsächlich Kinderspitzel, gar nicht so wenige, ne? Also so, ich habe jetzt auch die Zahl gelesen, 10.000 Kinder wurden quasi vom DDR-Staat auch zu IM-Tätigkeiten herangezogen.
Also ich weiß, dass es eine Dunkelziffer gibt, das weiß ich, ja.
Ja, das ist natürlich auch eine geschätzte Zahl, jetzt nicht, weil nicht verbrieft, alle, aber...
wurden auch teilweise Akten vernichtet, die wurden auch ziemlich zeitig vernichtet, habe ich mal gehört, jetzt im Nachgang. Aber da... Nee, wusste ich nicht. Also,
aber das ist ja natürlich auch eine Form von Indoktrinierung oder auch Loyalitätssicherung, wenn die Menschen schon so früh, so invasiv quasi an den Staat gebunden werden, ne? Und auch quasi dazu gebunden werden, loyal gegenüber dem Staat zu sein und nicht gegenüber den Freunden oder Mitschülern. Oder
ach so, auf die IMs immer noch bezogen. Ja. Ja. Ja, wie gesagt, also da kann ich ganz schlecht mitreden, weil ich möchte wirklich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sagen, dass ich das nicht getan hätte, weil wäre ich mal blöd vorgekommen. Weil ich konnte nicht lügen. Ich konnte einfach nicht lügen. Also ich muss nicht lügen, wenn ich hauptamtlicher Mitarbeiter bin, da muss ich nicht lügen. Aber als Spitzel muss ich im Verborgenen agieren, da muss ich jemandem was erzählen und mache ganz was anderes oder horche jemanden aus, das konnte ich nicht.
Aber wenn Sie heute Menschen treffen, die als IM gearbeitet haben Sie dafür Verständnis? Oder können das verstehen, nachvollziehen, wie man dazu kommt?
Ich möchte so sagen, es gibt dafür keine Entschuldigung. Aber man muss es wirklich differenziert betrachten, weil teilweise die IMs mit solchen massiven Druckmitteln geworben wurden und auch Kinder-IMs in Angst gesetzt, zersetzt wurden. Das ist jetzt ein Fachbegriff, da steht in Richtlinie 176 des Genossenminister. Zersetzung bedeutet, dass eine Person im beruflichen, familiären Umfeld, ich sag mal, geschasst wird, alles unmöglich gemacht wird, bis hin zu ganz diffizilen Beeinflussungen, dass in der Wohnung Zeug umgestellt wird, dass die nicht mehr wissen, wie, das habe ich doch da hingelegt, wieso liegt das jetzt da? Also ganz fiese Psychoscheiße, auf Deutsch gesagt, ja. Zersetzung nennt sich das.
Da machen Sie da eine Differenz jetzt in der Nachbetrachtung zwischen Hauptamtlichen und IMs? Und
ja, definitiv.
Und glauben Sie, das machen Stasi-Opfer auch?
Oder ist weniger. Es fühlt sich für mich einfach anders an. Also diese Verantwortungslage, die ist nochmal irgendwo ein Stück anders, finde ich. Ein IM ist direkt dran an der Sache, jetzt sage ich mal, am Menschen. Der ist direkt dran. Selbst als operativer Mitarbeiter ist man doch irgendwo, naja, ein Stück weit weg. Also man hört zwar von den Menschen den Bericht dann, ne? Aber man hat nicht selbst die Informationen gezogen.
Aber Sie haben ja bestimmt auch schon
mit vielen... Man kann das auch sozusagen mit dieser wunderbaren Leier, sag ich mal, naja, das ist nun mal so, das sind nun mal die Methoden, ich habe auf Befehl gehandelt, kann man das wunderbar abhaken, das Ding. So, und man muss natürlich, das sei gesagt, auch als offizieller Mitarbeiter, also als hauptamtlicher Mitarbeiter, wenn man mit IMs dann zu tun bekommt, irgendwie auch klar haben, dass das okay geht. Ja, und das ist schon, deswegen sage ich, es ist, und trotzdem ist es komplett nochmal was verschieden.
Sie haben auch die ganze Theorie, die dazugehört, an der Uni gelernt, ne? Und quasi die Ideologie,
ja,
der Staat, ja,
darum
genau. Also insofern war das ja nicht völlig fremd.
Das war ja
fremd.
Keine juristische Ausbildung, nur zum Teil, das meiste war ja operativ, Theorie und so weiter und so fort.
Eine Sache wollte ich noch fragen zu den Anforderungen. Musste man in der SED sein?
Musste, glaube ich, nicht, aber es war durchaus üblich.
Waren Sie in der SED?
Ja, natürlich.
Ab wann?
Mit 18, also ich glaube, einen Tag nach meinem Geburtstag.
Ganz zeitig,
natürlich, also erstmögliche Termin.
Okay. Sie waren auf der Hochschule, das ist schon ein paar Mal gefallen, Potsdam-Eiche, Golm auch genannt. Das war eine Kaderschmiede der Stasi. Und hier wurde, wenn ich es richtig gelesen habe, Spionage richtig trainiert und vermittelt. Und Sie waren in Uniform da. Was war das? Wie hat man sich das vorzustellen? Was war das für eine Uni?
Also erstmal eine Kaserne. Eine ganz, ganz schnöde Kaserne. Na, also mit Stuben, wo 3 Leute drauf gewohnt haben und alles im Uniform. Weg zum Essen im Gleichschritt, Weg zu den Hörsälen, zwischen den Hörsälen im Gleichschritt. Wenn ein Vorgesetzter vorbeiläuft, ordentlich Männchen machen, ne, also grüßen. Und also wie ein ganz normaler Kasernenbetrieb. Ne? Und gelehrt wurde dort eigentlich nur ein geringer Teil an Jura. Das hieß zwar juristische Hochschule, aber man kann es ja schlecht tschechistische Hochschule nennen. Das wäre ein bisschen offensichtlich. Da gab es ein bisschen Staatsrecht, ein bisschen Strafrecht. Ja, das war trocken, stinklangweilig. Ich habe die Aufzeichnungen, kenne ich noch da, wo dann die Schrift so
irgendwie. Was stand sonst auf dem Stundenplan?
Ja, und ansonsten kam dann eigentlich alles Mögliche an, operative Vorgänge. Also Hauptstudienmaterial war halt die Richtlinie 176 zur Arbeit mit inoffiziellen Mitarbeitern. Also wie werden IMs gewonnen? Was ist Zersetzung, also nicht im Sinne von negativ, sondern wie macht man das ordentlich? Ne? Ich muss sagen, ich habe das jetzt nach der Wende, ich habe es mir als PDF runtergeladen, fand ich ganz witzig. Damals waren die im Panzerschrank und unter höchster Geheimhaltung. Wenn man das jetzt liest, das ist einfach menschenverachtend. Punkt. Kann man ja nicht anders sagen.
Was heißt unter Geheimhaltung? Und
diese Richtlinie 176 zur Arbeit mit inoffiziellen Mitarbeitern, das ist...
Aber die war unter Geheimhaltung, hat man aber da
das
gelernt.
Das war eine Broschüre im Prinzip, so dick wie... Was weiß ich, wie ein dickeres Journal ein bisschen. Die hatten den roten Balken drüber, streng geheim, und die wurden in Panzerschränken aufbewahrt, die wurden abgezählt, ausgegeben und unter Aufsicht wieder eingetütet da in den Panzerschrank und Siegel drauf, und zwar hochgeheim. Das war das Geheimste von geheim. So, da kannst du jetzt als PDF holen. Gib mal 1-76 Richtlinie Genosse und Minister, und dann kriegt man das als PDF.
Wie sah dann Ihr Stundenplan aus?
Ja, also was ist Stundenplan? Es gab Vorlesungen, es gab praktische Übungen. Also Vorlesungen, jetzt weiß ich zum Beispiel, zur Arbeit mit IM, zu Treffdurchführung, zu...
Treffdurchführung, wo man IMs am besten trifft.
Naja, wie das gemacht wird mit konspirativen Wohnungen und die Kriterien, auch was weiß ich, alles ein Zeug, ich weiß das auch nicht mal alles, habe ich eine ganze Menge von über Bord geworfen von dem Wissen. Bis hin zu, was sind politisch operative relevante Sachverhalte, wann fängt eine operative Personenkontrolle an, bei welcher rechtlichen Bewertung, wann geht es zum operativen Vorgang, was ist da zu beachten, wie sind die entsprechenden Maßnahmenpläne und was wäre diesen ganzen, ich sag mal wirklich diesen ganzen Krimskrams, den man dann in der allgemeinen Arbeit auch machen müsste. Also auch Spurensicherung war auch mit dabei, ein bisschen hier so Fingerspuren machen, also Kriminalistik. Operatives Fotografieren, also durch Gardine durch, hinter irgendwelchen Sachen und so.
Waren auch praktische Übungen, nicht nur Theorie.
Ja, das waren praktische Übungen, aber das war ein geringer Teil.
Das ist total irre, wenn man das hört, ehrlich gesagt. Also, dass man so lernt, durch Gardinen zu fotografieren.
Das war langweilig. Ach, wieso denn? Man muss ganz dicht dahinter gehen, das ist ganz einfach. Ein hochauflösendes Teleobjektiv mit einer langen Brennweite und direkt hinter die Gardine rangehen, dann tut die fast verschwinden, dann ist das bloß noch ein leichter Schleier.
Ja, aber auch, dass man zum Beispiel Verhörtechniken oder...
Moment, stopp. Okay. So weit war ich nicht. Ich bin ja nach 2 Jahren raus.
Ach so, aber weil Sie das auch sagten, wie man jemanden zersetzt.
Ich habe erst die Hälfte der Sache gehabt, und da war ein Großteil davon, war noch Jura, wirklich Jura, also Staatsrecht der DDR, Strafrecht der DDR. Und mit den ganzen operativen Zeugs haben wir erst angefangen. Mir fehlen ja noch 2 Jahre.
Was haben Sie gemacht nach 2 Jahren? Wieso sind Sie raus?
Naja, da kam die Wende.
Ach so, okay.
Gut, aber Sie haben zumindest ein bisschen reingeschnuppert, und wenn wir jetzt quasi als...
Reingeschnuppert ist wirklich gut gesagt, ja. Mhm. Also ich habe erst in dem Praktikum vorher zum Beispiel, vor der Hochschule, auch mal bei einem Treff bin ich mal mit gewesen, und sollte man vielleicht darüber doch mal ein Wort verlieren. Also das sind so die Sachen, wo ich mit der DDR doch mal in Berührung kam, ne? Wo ich merkte, dass ich eigentlich überhaupt eine völlig falsche Vorstellung von diesem ganzen Land hatte. Wo ich jetzt mal im Rahmen einer operativen Aufklärung einer Übersiedlerperson, also eine Ausreisewilligen, sagt man, eine Wohnung auskundschaften sollte. Also mit anderen Worten, mir wurde, die haben eine Annonce angeschleppt, da verkauft die Frau einen Fernseher. Die wollte bloß zu ihrem Mann, der war schon drüben, und hat einen Ausreiseantrag gestellt, hatte auch einen Sohn. Und jetzt sind Kerstin und ich sozusagen als junge Familie dorthin gegangen und sollten den Fernseher kaufen. Nur vorgetäuscht, ist klar. Und dabei sollten wir sozusagen einen Grundriss der Wohnung mal zeichnen, damit ich so ein bisschen wie die Zimmer liegen, wegen eventuellen späteren Maßnahmen und so weiter. So, ja, doch. Gott, das war halt Bestandteil deines Praktikums. Da sind wir dorthin, sind rein, sind auf die Frau gestoßen, haben eine so sympathische und offene und lebensbejahende Person vorgefunden, die liebevoll mit ihrem Kind umgegangen ist, dass uns beiden wirklich echt die Füße weggerutscht sind. Also wir sind rein, wir haben eine Weile mit ihr geredet, die hat ganz offen mit uns gesprochen, ja, na, ich verkaufe den jetzt, weil ich brauche noch Geld, damit ich dann, ja, wenn ich noch übersiedelt, dass ich dann auch mal Start habe. Und die hat so offen, das war so peinlich. Die wusste nicht, wen sie vor sich hat. Und da habe ich überlegt, denke, scheiße, man, da haben wir Kerstin noch mal kurz so uns kurz geschlossen. Wir konnten, haben uns nicht getraut zu reden, weil wir nicht wussten, ob da schon irgendwelche Maßnahmen B etc. drin hängen. Und haben gesagt, einen Zettel hinlegen, dass die weiß. Vorsicht. Wir wollten die Frau wirklich warnen. Wir haben sie uns nicht getraut.
Und haben sie den Grundriss gezeichnet?
Ja, habe ich gemacht. Und da bin ich bis heute echt, das ist... Müsste mein konkretester und übelster Schampunkt überhaupt, den ich in der ganzen Sache habe. Alles andere war so ein bisschen ideologisiert und abgehoben. Aber das war konkret. Mhm. Und dafür schäme ich mich bis heute. Was natürlich, also die Scham war übrigens, also erstens mal, nein, wir sind raus aus der Wohnung nachher, ne? Wir haben uns beide völlig sind erstmal ein Stück gelaufen, haben miteinander gesprochen, sagten, wir müssen raus aus der Sache, wir müssen aufhören. Also sprich, raus aus der Stasi, waren unsere ersten Gedanken von Kerstin und mir. Und dann, wir wussten nicht mehr, was wir machen sollten, die Angst war zu groß.
Wann war das denn?
Das war in einem Praktikum 1989 im April, glaube ich.
Also, okay, das Praktikum zählt während der Ausbildung?
Das war während der Ausbildung, da gab es 3 Monate Praktikum zwischendurch. Okay. Nochmal so wie eine Praktikumseinlage so. Und da ist das gewesen.
Und glauben Sie, Sie wären dann rausgegangen, wenn die Wende nicht gekommen wäre?
Also Kerstin auf jeden Fall. Das ist sicher, aber ich weiß nicht, ob es unsere Beziehung zerbrochen hätte oder ob ich dann auch den Schluss gezogen hätte, ich gehe mit ihr. Also das wäre so eine große Entscheidung gewesen, da hätte ich damals komplett meine ganze Familie cutten müssen.
Warum wären Sie dann geblieben, wenn Sie geblieben wären? Eher aus Angst? Aus Angst.
Ja, definitiv aus Angst. Aus Angst, dass ich irgendwie jemanden jetzt, also entweder selber zu Schaden komme, weil ich ja dann Geheimnisträger war und bin ja dann abtrünnig geworden. Ne? Also die Angst war riesig. Bis hin zu der Angst halt, was werden die Eltern sagen, was kriegen die dann vielleicht Ärger auf Arbeit? Und also das war ein ganzer Komplex von Angst. Das war eigentlich, Angst war das Machtmittel schlechthin in diesem Verein.
Haben Sie diese Geschichte auch schon Stasi-Opfern erzählt und wie haben die dann reagiert?
Noch besser, ich habe mit der Frau gesprochen, deren Wohnung ich damals gezeichnet habe. Fand ich eine der großartigsten Sachen, die mir hier passiert sind. Ich habe im Rahmen der Doku mit dem NDR damals und der Akteneinsicht bei der PSDU, habe ich davon erzählt, weil ich den Namen noch wusste, mit Klarnamen, wo die gewohnt hat, alles, habe ich nie vergessen. Und habe das auch der Frau Richter, was die Leiterin von der Außenstelle in Brandenburg ist, habe ich das so genauso erzählt. Und auch der Journalistin vom NDR, und die haben sich beide wirklich, also mit meinem Einverständnis und meiner Bitte, darum gekümmert, weil ich sah, dass in den Akten dieser Name geschwärzt ist. Ne? Also es gibt da einen Bericht über mein Praktikum und da steht drin, am Fall von entsprechend sowieso, es war geschwärzt, ich wusste aber den Namen noch. Und dadurch konnten die natürlich im Original glaubhaft nachvollziehen, dass ich keinen Quatsch rede. Haben die Frau ausfindig gemacht und haben sie freundlichst gefragt, ob sie denn bereit wäre, mit mir zu telefonieren. Und wir haben telefoniert, beide. Über 3 Stunden. Ne?
Was haben die da gesagt?
Ich weiß es nicht mehr. 3 Stunden, wie soll ich die jetzt wiedergeben? Also ich habe mich erstmal, glaube ich, mich bei ihr entschuldigt. Also es ist Quatsch, es gibt hier eine Entschuldigung. Also entschuldigen ist Blödsinn. Ich habe ihr gesagt, es tut mir irrsinnig leid, wirklich. Und dass sie mich damals beeindruckt hat und einfach, dass wir auch hinterher wirklich die Segel streichen wollten dort und wollten weg. Und dann sagt sie, warum haben sie es denn nicht gemacht? Ich sage, Angst. Und warum war sie dann so hörig? Sagt sie, warum waren sie denn so hörig? Ich sage, ich kann es ihnen nicht sagen. Aber ich krieg's raus und wie gesagt, ich habe es mittlerweile rausgekriegt. Wir haben einen ganzen dicken Aktenordner voll Psychologie gemacht.
Also theoretisch wäre das möglich gewesen, dass man die Stasi auch wieder verlässt.
Ja, das habe ich an einem Punkt gesehen. In Potsdam hat einer aufgehört damals. Also ein Offiziersschüler aus unserem Haus, ne, der ist gegangen. Das heißt, wir sind früh angetreten, dann kam ja Genosse sowieso, ne, Mitteilung. Da stand dann in Zivil, wir alle in Reihe und Glied. Wird uns verlassen. Er nimmt, was weiß ich, also eine übelste Abwatsche auf Deutsch gesagt, ne? Ist nicht mehr bereit, entsprechend den Verpflichtungen und so weiter und so weiter. Wurde nicht erklärt, warum. der stand da wie entrückt. Ich vergesse nie den Gesichtsausdruck dieses Menschen da. Der stand auf der Treppe, auf dieser Vortreppe neben dem, neben unserer Obrigkeit und guckte so völlig versonnen einfach nur ins Nichts eigentlich. Also was der gedacht hat in dem Moment, weiß ich nicht. Ob er mehr glücklich war, dass er endlich rauskam, ja. Oder ob er mehr Angst hatte, was jetzt noch passiert, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Das war der Einzige, von dem ich es weiß. Und ich war dann sozusagen der Nächste. Ich bin ja dann nach Mauerfall, war ich ja der Erste, der an Potsdam gegangen ist. Also ich habe es nahtlos entschieden, reicht als Feiern. Da waren alle anderen noch da.
Wie lange hat die Hochschule denn noch existiert?
Weiß ich nicht, ich habe mich damit nicht mehr befasst.
Ja. Keine Ahnung. Aber ganz lang wird es ja nicht mehr gewesen sein.
Der Träger war dann weg. Nee, weiß ich wirklich nicht, kann ich nicht sagen. Ich weiß bloß von einem, meinen ehemaligen Mitzimmermenschen, den hatte ich sporadisch mal Kontakt noch gehabt, der sagte, dass er hinterher, wo alle weg waren, sind sie dann mit der 26, also die Abteilung für operative technische Maßnahmen, die sind dann durch unser Zimmer gegangen, haben die ganzen Wanzen rausgebaut. Also unsere Zimmer waren komplett
von uns. Ich würde zu Golm noch gerne eine Nachfrage stellen. Wie war denn, weil Sie vorhin von der Rotlichtbestrahlung sprachen, das war einfach wirklich eine durchideologisierte Einrichtung. Und wie waren denn die Dozenten zum Beispiel? Das waren wirklich 160-prozentige.
Langweilig.
Achso, langweilig.
Langweilig, die waren einfach langweilig.
Keine Ideologen.
Ich habe Briefe noch, wo ich mich mit Kerstin austausche. Das war langweilig. Also das war einfach nur trivial und langweilig, ehrlich gesagt, wirklich. Da sind die Leute, da saßen manchmal Offiziere mit drin, die sind als Erste eingepennt. Also die Leute sind reihenweise eingeschlafen da.
Und unter den Kommilitonen gab es da, wir hatten es vorhin mit den anderen Stasi-Kindern, haben sie sowas nicht erlebt, aber gab es nicht wenigstens zwischen denen dann irgendwie auch so eine Gemeinsamkeit, so irgendwie,
dass man zusammen in Stasi-Kneipen
gegangen ist?
Stasi-Kneipen gab es nicht. Es gab eine Objektgaststätte. Mhm. Ist klar, das war dann aber im Objekt. Also. Ansonsten sind wir ganz normal nach Potsdam in Ausgang und was weiß ich, sind da mal ins Kino gegangen, haben eingekauft. Kann ich mich aber kaum dran erinnern. Das ist auch völlig, völlig sekundär und gegenstandslos. Ist halt wie Ausgang bei einer Armee.
Aber man wusste ja dann, woher sie kommen. Wie sind die Leute ihnen begegnet auf der Straße?
Die wussten nicht, woher ich komme.
Nee?
Ich bin ganz stinknormalen Zivilklamotten rumgerannt.
Okay.
Also da waren wir wirklich nicht auffällig in dem Fall.
Okay.
Ich hab Motorradkombi angehabt, bin nach Potsdam reingefahren und dann irgendwo mit Motorradklamotten. Das war völlig...
Ja.
Das hat überhaupt nichts damit zu tun.
Und sind Freundschaften entstanden irgendwie auch zu anderen, die in einer ähnlichen Lage stecken?
Die sind, unter den Leuten sind natürlich Freundschaften entstanden.
Ja. Klar, wenn man, ich meine bei Ihnen jetzt, Sie hatten ja vorhin gesagt, dass Sie keine Freunde hatten.
Nee. Also eine wirkliche Freundschaft, also ich war mit dem, der mit mir auf dem Zimmer war. Wir haben uns dann nachdem ich auch weg war, noch, glaube ich, noch zweimal getroffen, als er ein Vater geworden ist oder sowas. Aber das war kein wirklicher Kontakt mehr. Mhm. Ja, ich wollte auch mit den Leuten nichts mehr zu tun haben. Also ich habe keinen Bock mehr drauf gehabt auf die Menschen, ehrlich nicht.
Herrschte denn da unter den Kommilitonen Misstrauen oder hat man da auch mal einen Stasi-Witz gemacht?
Ich sage mal, Stasi-Witze kenne ich nicht. Also ich kenne wirklich keine mehr, waren die auch irgendwie egal.
Es war wirklich alles tot ernst.
Im Grunde ja. Was ich weiß, dass sie bei uns Rias gehört haben jeden Frühs. Also das war...
Was
gehört? Rias. Die haben früh Rias angemacht erstmal. Habe ich mich immer dagegen verwahrt. Klar.
Achso, da waren sie auch noch streng.
Natürlich.
Ja.
Freilich. Allerdings muss ich sagen, war ich aber auch so drauf, ich habe in einem Seminar zur marxistisch-leninistischen Partei mir die Frage erlaubt, wo die Parteigelder eigentlich bleiben. Habe ich mal ausgerechnet, wir bezahlen so 4.000 als Gruppe hier im Jahr und kriegen 6 Mark Rücklauf in der Buchprämie. Ich habe auch noch nie irgendwas gehört, wofür die Parteigelder jetzt verwendet werden. Ich dachte so an, naja, da muss es doch irgendwie eine Art Abrechnung geben, Bericht oder irgendwas, ne? Und habe einfach nur gefragt, na, wo ist denn? Und da sagt er noch, Genosse, haben Sie kein Vertrauen? Da habe ich gesagt, na, bei Geld oder bei der Freundschaft auf? Ist doch ein altes Sprichwort. Ne? Ich habe mir da nichts beigedacht, gar nicht, wirklich. Ne? Ah ja, und ein Aufhänger der ganzen Sache war, habe ich ihm erklärt, dem Lehrer dort im Seminar, warum ich die Frage stelle, sage ich. Weil in Halle haben sie jetzt eine neue SED-Kreisleitung gebaut, Bezirksleitung gebaut, das sogenannte Café Böhme, mit Waschbeton und Scheiben. Es sah aus wie der Palast der Republik in klein. Die ganze Bevölkerung hat sich die Nase gerümpft, sagt, guck doch mal, guck die Bonzen an hier, das ist jetzt Volkspartei und so. Na, also der normale Mensch hat darüber gelästert.
Mhm.
Also jetzt in der Schule zum Beispiel fehlen mal immer so eine Bemerkungen und Kaffee Böhme war ja ein allgemeiner Begriff. Und ich wollte einfach mal wissen, wie ist denn das eigentlich mit den Parteigeldern? Weil muss ja von Parteigeldern gebaut sein. Mhm. Warum werden die denn für so eine Protzbauten verwendet? Weil da machen wir uns ja unmöglich vor der Bevölkerung.
Ja.
So, und so naiv habe ich gefragt und danach kamen komische Dinge.
Jetzt haben, aber das war dann halt so ein Moment, dann könnte ja auch ein Moment gewesen sein, vielleicht, dass es die russische Fakultät hieß, obwohl es nie richtig um Jura ging. Also es gab ja schon dann den Kommilitonen, den Sie beschrieben haben, der ausgestiegen ist. Also es gab ja schon ein paar Momente, die Irritationsmomente waren, wo man hätte mehr in Zweifeln kommen können. Aber Sie waren trotzdem bis zu diesen...
Die Zweifel waren da irgendwo, aber die waren mit so einer massiven Gehorsamsdecke begraben, dass die keine Chance hatten. Wenn man von einer frühkindlichen Erziehung ausgeht, in einem Guss bis durch, bis man 18, 19, 20 ist, da kommst du schlecht dran.
Haben Sie mal sowas wie von dem Mauer, also haben Sie von dem Mauertoten gehört?
Nee.
Gar nicht? Nicht einmal bis zur Wende?
Nee, nicht, dass ich wüsste. Also ich müsste jetzt lügen, aber also nicht so, dass es mir irgendwie aufgestoßen wäre. Ich wusste freilich, dass es da eine Mauer gibt mit Schießbefehl und allem drum und dran und ob das Mauertote im Konkreten, ich muss sagen, ich habe mich, glaube ich, auch nicht drum gekümmert.
Und dass es Widerstandskämpfer gab gegen den Staat, dass es Leute gab, die sich aufgelehnt haben?
Habe ich erst mitbekommen im Rahmen dessen, als es dann irgendwann mal soweit war, dass uns gesagt wurde, wir gehen, also in ihrer Ausbildung werden sie entsprechend politisch negative Elemente, also wissen, was politisch negative Elemente sind, also so nannte sich das damals, also irgendwelche Leute, die jetzt naja, sich negativ über den Staat äußern und bis hin zu Arbeit verweigern, die irgendwie illegale Gruppen organisieren, um dann ja, irgendwas gegen den Staat zu organisieren oder die abhauen wollen, ja, die flüchten und alles, das war alles negativ, ist klar, ne? So Künstler, das ist natürlich auch interessant. Doch, warte mal, das ist wichtig. Das ist wichtig. Ich müsste auch mal einen Blick darauf werfen, was noch wichtig ist. Künstler. Es gab eine ganz krasse Einstellung, also ich kann nur sagen, seitens meiner Eltern jetzt im Konkreten, gegenüber Künstlern und Intellektuellen. Mhm. Das war das Letzte.
Kein hohes Ansehen.
Überhaupt gar nicht. Das erklärt auch dieses introvertierte Arschloch, ne, mit dem Gitarrenunterricht. Also Leute mit langen Haaren waren Gammler. Ganz normaler Sprachgebrauch. Mhm. Künstler waren alles so introvertierten
Tunichtgute.
Ja, Kirche waren Kirchenfriebse, wissen die?
Fiebse.
Kirchenfriebse.
Frieb.
Das Wort dieser Kirchenfriebse.
Das kenne ich gar nicht.
Das ist ein Kirchenfriebs. Das war so ein abwertendes Wort für irgendwas wie Pfarrer oder junge Gemeindemitglieder oder irgend sowas. Also Kirche war sowieso No-Go, ist klar.
Wie stand man eigentlich zu Russland? War das auch völlig unkritisch? Das waren
Freunde.
Ja, aber also.
Punkt. Das waren die Freunde.
Ja, selbst von manchen SED-Menschen hat man ja gehört, dass die Russen dann irgendwie letztlich auch als störend oder als gängelnd empfunden worden sind oder so. Und dass man eine doppelte Sprache gegenüber ihnen entwickelt hat.
Überhaupt gar nicht. Das waren die Freunde, das waren die Freunde, das waren die Freunde.
Das war auch für Sie persönlich so?
Gesellschaft für deutsch-sowjetische Freundschaft? Ich hatte nichts Negatives überhaupt nichts Negatives bei. Ich wusste, dass die ihre Soldaten übelst scheuchen. Das war, hat man mal durchgehört, ne? So, ansonsten, das waren halt die Freunde, Punkt, Ende. Über die ganze Sache NKPD, Einkaschen von Leuten ab in Gulag und so weiter, was da gelaufen ist nach Kriegsende und die ganze Sache, wie die SED entstanden ist, wie die DDR entstanden ist, was da die ganze Stalin-Geschichte eine Rolle spielt, davon habe ich nie was gehört. Das habe ich mir alles erst im Rahmen der Aufarbeitung erlesen.
Ich würde gerne nochmal bei diesen Mauertoten einhaken, weil Sie jetzt... Gerne, sagen, okay, ich habe davon wirklich nichts gehört, weil eine andere Option, mit der man das vielleicht dann auch noch irgendwie für sich rechtfertigen kann, ist vielleicht, also das habe ich jetzt ehrlich gesagt schon öfter von ehemaligen DDR-Bürgern gehört, die halt auch nicht mal in der Partei waren und nicht mal bei der Stasi, die gesagt haben, nee, ist natürlich schlimm mit den Mauertoten, natürlich haben wir es irgendwie mitbekommen, naja, aber es war ja schon so, sie wussten ja, dass da die Leute mit Gewehr stehen, sie hätten ja nicht gehen müssen.
Ja, ich kenne die
Argumentation. Was ja auch aus heutiger Perspektive total pervers, also Einstellung
auch ist. Ich muss eine Sache nochmal korrigieren. Ich hatte natürlich von der Republikfluchten Kenntnis, das haben sie uns im Unterricht gezeigt, ne? Ja. Diese Sachen, wo die Leute mit einem U-Boot zum Beispiel machen wollten oder mit einem Ballon oder mit einem irgendeinem selbstgebastelten Flug. Also die Sachen haben wir gehört, klar. Und dass es da auch Opfer gab. Also dass Leute da abgestürzt sind oder das habe ich gehört, das wusste ich. Also das möchte ich mal ganz klar sagen. Aber da habe ich jetzt kein, naja, das habe ich so auf der Ebene betrachtet, naja Gott, wenn man das Risiko eingeht, sich mit irgend sowas auf den Weg zu machen, dann kann das ja mal passieren. Ne? Also aber direkt dieses Erschießen an der Grenze, also was der Christoph Röber war, das letzte Opfer und die Hunderten, die da gestorben sind, ne?
Ja.
In dem Umfang, in der Brachrealität, habe ich das wirklich nicht wahrgenommen, so möchte ich es mal sagen.
Ja, das ist ja auch wie so ein totalitärer Staat funktioniert, ne? Also, so, dass die Menschen, das behandeln wir jetzt ja auch viele in dem Podcast, die sagen, okay, ich hatte halt ein richtiges Leben, in Anführungszeichen, im Falschen und das ging schon und ich konnte ein normales Leben führen. Das geht eben aber eben nur so lange, wie man sich an die Spielregeln gehalten hat.
So sieht's aus.
So, und deswegen finde ich es eben total krass, wenn ich auch heutzutage noch von normalen, in Anführungszeichen, DDR-Bürgern, Älteren höre, die halt irgendwie sagen, naja, man musste doch aber nicht gehen. Und dann, also, ach, man hätte ja nicht gehen müssen, ne? Das ist ja auch heute, also, das, wir haben ein ganz anderes Verständnis von einem freiheitlichen Staat heutzutage, aber damals, so hat das totalitäre System funktioniert, ja.
Dass die Grundmeinung der Genossen, also sprich der Mitarbeiter, die ich kannte, ne, dass die natürlich mir regelrecht lehrmeinungshaft vermittelt haben, dass jemand, der die Republik verlassen möchte, ja ein Staatsfeind ist, weil er hat ja schließlich hier auch seine Ausbildung anders genossen, ne? Und dann dreht er sich rum und haut einfach ab. Und das ist ja, das kann man ja nicht machen, ne? Erst umsonst studieren und machen und dann einfach abhauen. Das geht ja wohl nicht. Das ist ja wohl das Hinterletzte. Und also diese grundnegative Sache habe ich natürlich überall mitbekommen, klar.
Ja.
Ja, das möchte ich jetzt überhaupt. Also das ist jetzt bloß durch den Gesprächsverlauf nicht hochgekommen. Das kannte ich freilich. Aber da konnte ich mir dazu keine Meinung bilden, ganz ehrlich nicht. Das ging einfach nicht. Weil irgendwo, denke ich mal, ist es auch logisch, wenn man unentgeltlich irgendwo studiert hat und geht dann einfach weg, dass es komisch ist. Ne? Komisch, ich sag mal das Wort komisch.
Haben Sie damals gesagt? Nee.
Ich hab diese Erinnerung, in dem habe ich noch nicht durchforstet. Also ich habe vieles durchforstet, warum bin ich dort hingekommen und sonst was. Aber die Sache nicht, weil ich finde es einfach von heute betrachtet abstrus. Ja? Aber da ist eine gewisse Logik dahinter, wenn man sich in die Leute reinversetzt, das meine ich.
Ja, ja. Nee, das machen sie ja auch klar. Aber auch wenn man das zum Beispiel studiert, könnte man ja auch so mal, ich weiß nicht, ob einem dann so auch so Unrechtskategorien kommen, ne? Wie, zum Beispiel bei dem Lehrinhalt Zersetzung oder bei dem Inhalt, wie identifiziert man Feinde, also auch bei der ganzen Sprache, die dahinter steckt, zumal wenn man im akademischen Betrieb ist. Aber das haben sie ja beschrieben, das gab es auch in der Form nicht, sondern haben sie als richtig empfunden, ne?
Wie jetzt den
ganzen, oder als folgerichtig quasi, dass es so eine große Einheit gibt, Zersetzung. Wenn heute in unserem Land würden wir Zersetzung ein bisschen bescheuert sagen. Also das machen natürlich. Wir nicht.
Ja, genau. Ich habe ja gesagt, die 176, diese Richtlinie habe ich mir als PDF runtergeladen, habe da drin rumgelesen, habe gedacht, oh Gott, wie gesagt, jetzt, was soll das denn? Das ist doch übelst menschenverachtend alles. Das geht doch gar nicht.
Ja.
Ja, also das meine ich jetzt nicht, weil ich irgendwie so klingen will, als ob ich jetzt in die Seiten gewechselt hätte, sondern es ist wirklich so.
Nee, genau, aber dieses Bewusstsein, das gab es damals
aber
einfach
nicht. Nee, das gab es nicht. Nee, und ich, also nee, überhaupt nicht.
Was sie ja möglicherweise auch darin bestärkt hat, darin, dass das richtig ist, was sie tun, ist ja auch vielleicht die Beziehung zu ihrer Frau, die sie ja, wenn sie vorhin richtig aufgepasst habe, ziemlich früh hatten, ne? Und die einen ja auch, also wir wissen das ja alle, die in Beziehungen stecken, auch oft sehr wichtige Halt für einen sind, dass man irgendwie auch nicht ganz falsch abgebogen ist im Leben. Vielleicht erzählen Sie noch mal ganz kurz zwei Sätze dazu.
Ja,
welcher Halt das für Sie oder wie sie sich auch gegenseitig bestärkt haben?
Oder also wie Sie kennengelernt haben?
Antworte ich sehr, sehr gerne drauf und auch wirklich, es müssten Kerstin in die Ohren klingeln, weil es nämlich überhaupt gar nichts damit zu tun hatte, was Sie gerade gesagt haben. Mhm. Überhaupt gar nichts. Sondern es ist so gewesen, dass Kerstin in einer ganz normalen DDR-Familie gelebt hat, also schon systemkongruent, also ja, Vater bei der GST und
GST steht für?
Gesellschaft für Sport und Technik. Also die haben das System nicht abgelehnt. Ne? Also war jetzt nicht, die Mutter war Lehrerin, später in einer Behinderteneinrichtung. Ist eine ganz famose Frau auch gewesen. Gut, aber nun lief es dann auch zu Hause auch nicht so super. Ne? Die haben sich auch mal gefetzt und das war die ganze familiäre Lage bei ihr aber auch nicht so super. War die eine Seite. Die andere Seite war die, ich durfte nicht bei ihr bleiben. Also übernachten bei ihr ging gar nicht. Ich konnte mal zu Besuch hinfahren, natürlich mit Erlaubnis. So, und dann, wie ist das mit 16 Jahren? Versucht man irgendwie, da ist man dann verliebt und ja, es ist etwas ganz Übles passiert. Also nicht ich bin, sondern nicht Kerstin war meine Stütze, sondern Kerstin hat durch die Beziehung zu mir ihre komplette Familie verloren. Das ist nämlich das Üble für sie. Also sie hat, seitens ihrer großen Schwester, jemand in der Familie war, der als feindlich negativ eingestuft wurde, also übersiedlungswillig gewesen, hat auch Arbeit verweigert, also Arbeitsstuderei, was alles damals so schlimm war, der war sozusagen schon registriert. So, und dieser Mann, also der Mann ihrer Schwester, war sozusagen der Sargnagel, dass sie den Kontakt sofort abbrechen muss, was im Übrigen auch nicht ganz korrekt ist. Das wurde seitens meiner Eltern auch wieder ganz, ganz auf die Spitze getrieben. Weil es ist nicht so, dass man den Kontakt abbrechen muss, das habe ich später mal erfahren, sondern es hätte vollkommen gereicht, wenn sie vermieden hätte, diesen Mann zu treffen. Deswegen hätte sie nicht ihre Schwester abbrechen müssen, den Kontakt zu ihrer Schwester. Also es wurde wieder maßlos übertrieben, damit auch ja nichts schief geht.
Aber wer hat das denn verlangt?
Sorry. Meine Eltern.
Die Eltern haben das verlangt?
Ja, meine Eltern. Das hat niemand.
Mit 16 schon?
Ja, ja. Also wir waren im Januar, sind wir offiziell zusammengekommen, ne? Haben uns, glaube ich, im vergangenen Sommer sind wir zusammen in so einem Schullager gewesen hier, von der EOS, also von der Schule.
Den Sommer dann zuvor.
Ja. Und da haben wir uns kennengelernt, rein menschlich kennengelernt. Dann haben wir uns zwischendurch mal in zwei Briefe geschrieben und im Januar kam es dann durch Zufall, ne, dazu, dass wir halt, dass wir uns gefunden haben, sage ich jetzt mal, ne. Über Schallplattenbogen und so. Ganz, ganz, ganz banal, wie es halt so passiert, ne. Und ja, muss überlegen, das war im Januar. Im Juni habe ich diese Verpflichtungserklärung unterzeichnet. Ne? Ja, ich muss eben mal die Reihenfolge beachten. Die wussten im Prinzip schon, im Januar hatten die schon überprüft. Aha. Also wo wir zusammen waren, sozusagen, wo es rauskam, dass wir jetzt ein Paar sind, war eigentlich schon klar, weil vorher hatten wir ja Kontakt, der Name ist gefallen, wir haben uns mal Briefe geschrieben. Ne? Also die muss schon überprüft gewesen sein.
Aber von ihren Eltern jetzt oder von irgendjemandem?
Naja, wer sollen sie sonst dort angegeben haben? Ich habe es niemandem gesagt.
Aha. Und
meine Eltern müssen den Kontakt halt jetzt mitgeteilt haben, ganz nach Dienstvorschrift. Unser Sohn, sage ich jetzt mal, ja, hat eine neue Freundin.
Und das hatte Konsequenzen dann für die
mit Namen Freundin. Sowieso, ja. Wohnt da und da und dann gibt es dann die ersten Ermittlungsberichte, zack. So einfach ist das.
Also das ist jetzt eine Mutmaßung oder das war jetzt tatsächlich so, das können Sie nach, okay, ja.
haben wir alles schriftlich.
Und dann haben ihre Eltern aber direkt gesagt im Januar zu ihrer Freundin, sie müssen jetzt den Kontakt abbrechen zu ihrer Schwester.
Dann kam die Forderung, also erstmal haben sie versucht, uns generell auseinanderzubringen. Ja, ich sage das Thema Zersetzung, meine Mutter wird jetzt wieder im Dreieck springen, ist aber so, was willst du denn mit der? Die liest doch den ganzen Tag nur. Musst du die auf den Bus abholen, kann die nicht alleine laufen? Also so eine ganz banalen, runterziehenden Geschichten. Wo mir klar gemacht werden sollte, dass das nicht der Richtige ist. So. Und die war ja auch, wie gesagt, nicht mal Mitarbeiterkind. Das war ja schon alleine Wahn.
Nicht standesgemäß.
So, dann bin ich immer stur geblieben, weil wir haben uns geliebt. So, fertig, aus. Ich habe sie vom Bus abgeholt, bin halt hinten rumgeschlichen. Ja? Wir waren einfach nicht mehr auseinanderzubringen. Ich meine, wir sind jetzt über 30 Jahre verheiratet. Und das nicht auf Zwang. Ne? Also nicht mal nach einer Transidentität hat unsere Liebe kaputt gemacht. Nichts hat unsere Liebe kaputt gemacht. Und das ist das, worauf wir stehen. Und das ist das, wo ich stinksauer bin. Weil sie hat ihre Familie dadurch verloren, dass sie mich liebt. Und das kotzt mich an. Da könnt ihr heulen. Muss ich aufpassen. Da wird es emotional.
Aber sie ist dann, Kerstin ist dann auch zur Firma gekommen wegen
ihnen. Ja, das ist das Prinzip. Hopp oder top. Kriegen wir euch nicht auseinander, holen wir dich ins Boot. Weil die können liebevoll sein. Komm mal her, meine Kleine. Ach, und hat sie viel später gesagt, Mensch, wir hatten doch mal Zeiten, da war das so schön mit uns beten. Ja, weil wir jetzt nur noch Diskrepanzen haben müssen. So, sie hat regelrecht vereinnahmt. Dann haben sie ihre Eltern sind gerade ein bisschen gestritten. Ne? Also da war es bei ihr zu Hause auch nicht so kuschelig. Das hat der Sache noch entgegengearbeitet oder zugearbeitet. Und ja, und dann ist er halt in unsere Familie reingerutscht und war nur noch bei uns.
Und sie ist dann auch so.
Und dann ist er automatisch mit angesprochen worden, wie wär's denn? Und könnten wir uns nicht vorstellen. Und da geht das ganze Ding weiter.
Okay, dann machen wir jetzt eine Kategorie, die heißt Mach's Yourself.
Mach's Yourself.
Und da geht es darum, dass die DDR ja das Improvisiererland auch war, weil man eben auch im Mangel gelebt hat. Also meine Mutter zum Beispiel erzählt immer, wie sie sich eben abends die schicken Kleider genäht hat aus irgendwelchen Gardinen. Also man hat improvisiert. Mhm. Gibt es eine Sache, wo Sie sagen, die Ihnen jetzt einfällt, da habe ich mal improvisiert, um aus dem Mangel was Gutes zu machen?
Die Frage habe ich im Vorfeld schon mal beantwortet, wo es darum ging, ob wir privilegiert waren. Mhm. Wo ich sagte, dass wir materiell durchaus privilegiert waren. Also wir hatten an nichts einen Mangel. Also in dem Sinne. Also meine Mutter hat sich ihre Klamotten im Exquisit gekauft. Mein Hochzeitsanzug, der war vom Maßschneider. Ja, weiß ich nicht. Also da hatten wir keinen Mangel. Das hat auch nicht daran geändert, dass ich 14 Jahre lang ein Klappfahrrad gefahren bin, was dreimal geschweißt war. Aber das wurde dann auch in der Schlosserei in der Bezirksverwaltung geschweißt. Das war also auch kein Mangel. Also ich hatte einfach keinen Mangel in der Richtung. Also gab's wirklich nicht, ganz ehrlich nicht. Also außer den ganz normalen Mangel, ich sag mal, Sie, Ihr Podcast, die Verkäuferin, der HU-Leiterin, ja, also wie es im Einzelwarenhandel in der DDR aussah, da möchte ich jetzt mich nicht drüber auslassen, das ist schon mal gesagt worden. Also das betraf uns genauso, aber wir konnten halt uns auch woanders noch Sachen holen. Ne? Das ist genau das, wo ich gesagt habe, ich kannte die DDR praktisch nicht. Ja? Das ist genau das.
Ja.
Ich kannte sie nicht, in dem Sinne. Also ja, dass ich von meinem Motorrad keine Ersatzteile gekriegt habe, dass ich mir einen Bremsflüssigkeitsbehälterdeckel klauen musste, weil sie mir ihn abgeschraubt haben in Potsdam. Ich wusste noch bis alle, das kenne ich auch. Aber den richtigen deutlichen Mangel, so richtig Mangel, haben wir nicht gespürt. Und das meine ich mit Parallelwelt. Und das finde ich gefährlich, wenn eine so machtvolle Institution, ne, wie eine Staatssicherheit, halt in so einer Parallelwelt lebt. Du verlierst doch komplett die Bodenhaftung. Du hast ja kein Gefühl mehr für die Leute, die du angeblich beschützen sollst. Ja, wo kommt denn da noch irgendein Realismus zustande? Da kommt keiner.
Gab es denn sowas wie Grundregeln, die jeder Stasi-Mitarbeiter beherzigen müsste? Also so eine Art Ehrenkodex oder so, was sie quasi im Schlaf aufsagen konnten zu der damaligen Zeit, weil das ihnen so eingetrichtert worden ist?
Ja, das klingt wieder sehr geheimdienstlich und nach 007. Es gab, was ich vorhin sagte, diese Grund Einstellung, ein Tschechist muss ein heißes Herz, einen kühlen Kopf und saubere Hände haben. Also so eine überzogene und eigentlich völlig belanglose Ethik, weil die wurde ja mit Füßen getreten, wo nur immer. Und noch dazu, wenn das Zitat von einem Massenmörder stammt, ein Ehrenkodex. Also es gab Konspiration gegenüber alles, ganz salopp gesagt, das reichte bis in die Familie rein. Das äußere Erscheinungsbild müsste stimmen, also sprich sauber und ordentlich gekleidet und entsprechend, also dass man auch sieht, dass das diejenigen sind. Ich beschwere, da muss ich wirklich grinsen, ehrlich. Habe ich mich damals beschwert, ne, wo ich mit 18 nach dem Abitur im Anzug mit Schlips in Halle in der Straßenbahn zur Bezirksverwaltung gefahren bin und habe dann ehemalige Klassenkameraden möglicherweise getroffen oder wurde gesehen. Ja, weil die wussten, ich gehe zur NVA, ins Berufsoffizier, und dann bin ich mit Schlips und Krank durch Halle gefahren mit 18 Jahren. Da habe ich mal zu meinem Referatsleiter gesagt, ich sage, können wir das nicht mal irgendwie anders machen? Kann ich mich vielleicht mal irgendwie ein bisschen bedeckter kleiden? Ich sage, da kann ich mir gleich ein Schild Stasi umhängen, habe ich gesagt zu dem. Mhm. Genosse, es gibt eine Kleidungsvorschrift. So viel zu dem Thema Vorschriften. Ja, ja, okay. So ein Haarschnitt, Bart war verboten, Innendienstordnung, ja, habe ich, finde ich jetzt nicht gleich raus. Ja, also das war verboten. Es gab halt, die Leute haben eine ganz bestimmte Aura gehabt, sag ich mal. Ne? So, und was in, ansonsten hieß es eigentlich nur, jeder darf nur so viel wissen, wie er für seine unmittelbare Arbeit, das war Grundsatz der Konspiration, also jeder nur so viel wissen, was er zur unmittelbaren Aufgabenerledigung braucht, nicht mehr. Möglichst das Wissen noch streuen zu einzelnen Sachen, damit nicht jeder alles weiß. Also eine klassische geheimdienstkonspirative Arbeit, also so wie es üblich ist in jedem Geheimdienst. Und dann gab es natürlich auch noch dieses Selbstverständnis dieser alten Genossen. Ne? Also das ist aber das, da kann ich ganz schlecht drüber reden, weil das hat mich damals schon angekotzt. Diese Betonköppe, diese Saufkumpane, anders kann ich es nicht bezeichnen. Ich habe über unser Referatsvergnügen berichtet und das war kein Einzelfall, das war die Norm. Ja, der Kodex war eigentlich, naja, man hat diese Ausweis in der Tasche, diesen Klappfix, ne? Also damit ist man im erlauchten Kreis. Ne? Mhm. So. Und das ist schon irgendwie, also es gab dann auch Leute, die völlig arrogant aufgetreten sind, ne? Die dann in sinnlosen Situationen irgendwie das Ding rausgeholt haben und hier, bumm, wir sind für Staatssicherheit und haben dann erstmal alles vom Tisch gewischt. Da gab es total arrogante Typen, absolut.
Mhm. Aber konnte man nur die Hauptamtlichen erkennen?
Ja, natürlich.
Okay.
Die EMs doch nicht, ne? Die waren ja, die haben, ja, wissen Sie, das waren Punks, das waren Kirchenleute, das waren, was weiß ich was alles.
War die Angst vor den EMs wirklich so gesellschafts- und alltagsprägend?
Ich weiß es nicht. Ich habe die Gesellschaft nicht gelebt.
Mhm. Wie war denn
wenn ich mir die Leute anhöre, was jetzt so, was man so hört, ja, natürlich.
Wie war denn das Verhältnis von Hauptamtlichen zu inoffiziellen Mitarbeitern? Also so nochmal kurz die Hierarchie so ein bisschen zu verstehen bei der Stasi. Es gab da Kontaktpersonen, oder wenn ich es jetzt richtig wiedergebe, die Terminologie.
Kontaktpersonen?
Nee. Nee, oder wer hat die geführt? Führungsoffiziere.
Führungsoffiziere, das war das, ja. Naja, na, das ist ja das, wo man im Prinzip daraufhin geschult wurde. Mhm. Später in der Lage zu sein, mit EMs zu arbeiten. So. Also es gab eine ganz klare Trennung. Ich bin dein Führungsoffizier, du bist, auf Deutsch gesagt, mein Muli, hätte ich fast gesagt. Aber nee, das war auch so verschieden, wie die Menschen sind. Teilweise war das fast eine freundschaftliche Beziehung, die unter Druck geworben wurden. Da war das natürlich eine ständige Angstbeziehung. Da gab es tausende Varianten.
Ja, aber das liest man ja auch manchmal, ne? Dass das fast väterliche Freunde waren, diese Führungsoffiziere, weil sie auch die einzigen waren, denen die Leute dann vertrauen, ja, noch konnten.
Ja, war zum Beispiel bei den Kinder-EMs manchmal ein großes Thema, bei sich von Christian. Das war natürlich cool, hat er gesagt. Ne? Ich kann ihn ja mal zitieren, weil das kommt in der Doku offiziell, das ist also nicht, was ich irgendwo verrate, wo er meint, das ist schon cool, wenn man dann in einer geheimen Wohnung mit der Stasi sitzt und kriegt eine Zigarette angeboten und Alkohol und pff, schon cool. Ne? Mhm. So, der hat übrigens nach ein paar Monaten einen Rückzieher gemacht. Ne? Der Gute.
Also ist wer ist ein, jetzt Christian?
Haben Sie da ist ein Erdogan als Protagonist mit bei. Da
wurde auch und waren Kinder EM.
Okay. Wurde auch auf Basis von Druck geworben. Also, ne? Also zu Anfang war das noch so, ja, okay und so. Ne? Also ich will ihm jetzt nicht ins Wort reden, aber er hat dann sehr schnell erkannt, dass das irgendwie, irgendwas passt da nicht. Also da, und dann hat er sich selber rausgezogen, ist einfach nicht mehr hingegangen, Feierabend aus.
Und es gab dann etliche konspirative Wohnungen in der Stadt, wo sich dann immer heimlich die Offiziere und die
IMs getroffen haben. Das waren ganz normale Mietwohnungen
im
Neubau oder irgendwo. Spielt keine Rolle. Einfach ganz stinknormale Wohnung. Da war irgendein Namensschild dran und dann hatten die Leute einen Schlüssel und sind hingegangen und das war's. Bei der konspirativen Wohnung wurde natürlich vorher gecheckt, wer wohnt da rundherum, dass nicht irgendwie im Umfeld jetzt irgendwelchen feindlich negativen wohnen, sondern möglichst Systemkonkurrente. Die wurden natürlich auch alle ringsherum überprüft. Na, also das Ganze, das sind der Rattenschwanz, der war natürlich hinten dran.
Mich würde noch interessieren, wenn wir gerade bei dieser Technik sind, was hat das mit diesen Decknamen auf sich? Also irgendwie hatte doch jeder IM einen Decknamen, oder?
Ja, da muss ich sagen, habe ich meine eigene Meinung zu. Ich glaube, das hängt mit einer gewissen Identifikation zusammen, weil der Deckname hat sich für gewöhnlich der IM selbst gewählt. Und ich vermute mal, dass das eine Art Trick ist, oder vielmehr, was dahin gehen soll, halt eine gewisse Identifizierung zu schaffen. Eine Bindung. Wie gesagt, ich habe es selber nicht gemacht, ich habe kein IM geworben, ich habe kein...
Ja, okay.
Mich würde noch interessieren, wer hat denn eigentlich entschieden, was relevant war? Also was wurde alles beobachtet? Weil manchmal liest man sich ja durch die Akten oder was so notiert ist in Büchern und das kommt einem wahnsinnig irrelevant vor. Ne? Also zum Beispiel auch irgendwelche profanen Dinge wie Gärten angeordnet sind oder so. Aber was war denn da die Direktive? Was war die Vorgabe?
Also es gab da direkte Vorgaben inhaltlicher Art. Was ist feindlich negativ? Mhm. Ja? Also zum Beispiel jetzt mit Gammler mit langen Haaren und ein Parker. Vielleicht noch Frieden hier, Schwerter zu Flugscharen. Aha, das war da schon mal, ne, das hatte man schon mal eine Hausnummer. Da gab es so, ich bin mal so ein Stereotypen.
Und über den hat man dann erstmal Informationen gesammelt, um auch was gegen ihn in der Hand zu haben? Oder also nur, wie die Strategie so war, wenn man den Gammler gesehen hat,
identifiziert hatte? Ich kann es nur aus der Theorie. Ich habe selber nicht, ich war nicht in der 20, ich habe damit keine Berührung gehabt, überhaupt nicht. Ich kannte nur Wirtschaft, Reisekader und mal einer, der übersiedeln wollte, einen offiziellen Antrag gestellt hat, mehr nicht, das war alles. Diese wirklichen, die hässlichen Dinge, die jetzt in den Dokus auch kommen, ja, also wo denn die, das war Abteilung 20. Also die Künstler, Kulturschaffende, Kirche, das ist doch das. Das ist, da liegt dort der Hase im Pfeffer. Ne? Und dann dummerweise ist Quatsch. Ich war halt nicht in der 20 und dadurch habe ich davon keine Kenntnis erhalten. Weil es gab abteilungsübergreifend keine Informationen.
Ich kann mir vorstellen, dass aber so also generell wäre wahrscheinlich eine Drucksituation auch für die IMs ist, irgendwas berichten zu müssen, oder? Also weil ein Freund von meinem Vater hat halt seine Stasi-Akte beantragt, wo eben auch sowas Banales, was du gerade meintest, drin stand. Er hat eine Freundin, er macht seine Ausbildung gut. Und nachmittags spielt er gerne Fußball, wo man das liest und sich so denkt, okay. Und aber das ist ja wahrscheinlich dann einfach eine Drucksituation. Da gibt es halt ein, zwei Stasi-Spitzel in dem Ort, die irgendwie was berichten müssen. Und wenn es dann nichts zu berichten gibt, dann kommt da eben sowas bei raus.
Richtig. Und der Führungsoffizier hat auch den Druck, Informationen zu bringen.
Ja.
Also das wurde regelrecht ausgewertet. Was bringt der IM? Bringt er relevante Informationen oder nicht? Berichtet er wirklich umfassend? Wahrheitsgemäß, da wurden dann gegen EMs aufgestellt unter Umständen. Ne? Da gab es Überprüfungen von EM gegen EM. Das hat Blüten getrieben ohne Ende. Das war paranoid.
Es gab schon auch eine Misstrauenskultur. Ne? Wir hatten das vorhin mal ganz kurz.
Eine Misstrauenskultur,
die Agenten wurden gegenseitig, haben sich gegenseitig überwacht. Ja. Und auch in der Familie, oder? Auch zum Teil, dass man sich da gegenseitig quasi doppelt bespitzelt hat.
Davon kann ich jetzt nicht sagen.
Okay.
Nee, echt nicht. Also das ist... wenn es Fälle gab, also das Gefühl hatte ich jetzt nicht, nee.
Aber Misstrauenskultur haben Sie bestätigt, jedenfalls.
Ja, aber nicht jetzt in der Familie. Da war ja das war ja alles in der Linie. Das reicht jetzt davon ab. Das hat mit meinem persönlichen Leben nichts zu tun. Das ist das, was man dann gelernt hat, sage ich mal, so in der Praxis oder in der Theorie, dass halt dann entsprechend auch ein IM mal platziert werden kann als Überprüfung in das IM oder sowas, ne? Ich meine, es gab ja auch dann Kaderspitzel, also sprich Mitarbeiter, die Mitarbeiter bespitzelt haben.
Sind Sie denn selbst auch in irgendeiner Form mal bespitzelt, überwacht worden?
Also ich vermute es ganz stark. Es gibt darüber keine Aufzeichnung, weil leider Gottes wirklich sämtliche Akten von Potsdam vernichtet wurden. Also ich habe mit der BSDU gesprochen, mit der Frau Richter. Es gibt wirklich von Potsdam nichts mehr. Das ist komplett durch den Schredder gegangen. Und das finde ich tragisch. Weil in Potsdam war die Zeit, wo ich angefangen habe, auch kritisch zu werden teilweise. Dann kam... in Halle wegen dem Praktikum, da wurden wir dann zum Beispiel mal eingeladen von einer völlig wildfremden Mitarbeiterfamilie. Also wie die auf uns kamen, weiß ich nicht. Ach ja, und kommt doch mal vorbei und da waren wir zum Abendessen. Und dann haben wir laufend gefragt und irgendwelche Fragen gestellt, wo dann bei mir schon was geklingelt hat. Ne? Und ich sagte, die fragen dich doch aus hier. Ja? Aber haben wir nichts gesagt, du konntest ja nicht beweisen. So, na gut, das war einmal und komischerweise blieb das bei diesem einen Abend. Es wurde auch keine Freundschaft, das war nie eine Freundschaft. Wo ich dann hinterher, viel, viel später mal gesagt, Mensch, da muss doch irgendwie was mit Carlo zu tun gehabt haben. Oder da kam einer in Potsdam, der wollte mich unbedingt dann mal besuchen. Na, wir sind dann noch in der Dübener Heide gefahren, der hat uns am Wochenende besucht. Den Typen hatte ich kaum irgendwie Verbindung zu gehabt. Ich fand den weder sympathisch noch unsympathisch, da war mir einfach egal. Also das war eher von vielen, so auf Deutsch, warum der nun gerade mich kennenlernen wollte, ich war auch arglos da, ne? Und da haben wir halt ein Wochenende mit dem verbracht, gibt es noch Fotos von, wo ich sage, das kann nur diesen Hintergrund gehabt haben.
Haben Sie den mal gefragt, wenn es sogar noch Fotos gibt, dann haben
Sie vielleicht noch Kontakt? Ich habe keine Ahnung, wie der hieß, ich weiß nicht mal, wo der wohnt, ich weiß nicht, was der macht, das ist...
Dann mal ganz kurz, um das klarzukriegen mit diesen Akten, also Sie haben gar keine Opferakte dann?
Eine Opferakte?
Also es gibt auch Täter- und Opferakten, oder? Nee.
Wo soll ich eine Opferakte hernehmen? Ja. Ich war Täter, Punkt.
Genau.
Das aber, steht immer außer Frage. Immer
ja, bei, weil wir gerade hatten, dass es durchaus beides gab, auch bei der Stasi-Mitarbeitern. Also das gab's. Also Sie haben die Akte, die Sie jetzt auch mitgebracht haben, das ist eine Täterakte.
Ja, natürlich.
Okay, und die lag dann eigentlich jetzt mal, wissen Sie, wo die lag, wenn die nicht zerstört wurde?
Die war in Halle, haben Sie was gefunden? Bezirksverwaltung Halle? Ja, das war es eigentlich auch. Also woanders gab es nichts, weil woanders war ich nicht. Also von Potsdam wieder, leider Gottes, gibt es nichts. Ne?
Poesiealbum.
Wir haben noch eine Rubrik, die wir noch machen wollen.
Bevor wir genau in die Bundesrepublik kommen, noch mal kurz unsere Kategorie Poesiealbum der DDR. Da geht es nämlich um Assoziationen, die Sie quasi mit dem untergegangenen Staat verbinden. Mhm. Und da ginge es um alle Sinneseindrücke. Mhm. Womit fangen wir denn mal an? Wenn Sie an die Kategorie Sehen denken, was haben Sie da noch vor Augen, was so typisch DDR war?
Übelst verfallene Altbauten in marodestem Zustand. Clement-Gottwald-Straße in Halle zum Beispiel. Plattenbau, Schlamm und Dreck. Halle Neustadt, eine übelst verdreckte Kloake von Saale, Transparente, Demonstrationszüge, Massenveranstaltungen, Kolonnen von russischen Militärfahrzeugen.
Ja, das ist schon sehr plastisch. Dann machen wir gleich mal weiter. Wie hat die DDR gerochen?
Bleib ich bei der Saale, dann
wie Sie wollen.
Stinkt ganz furchtbar nach Chemie, sodass es einen wirklichen Atem nimmt. Bräuler, Goldbräulergerüche. Aus irgendeinem Goldbräulerladen. Dann, ich vergesse nie den Geruch in einem Konsum-Gemüseladen noch, fast schlimmer. Also im Konsum roch es ständig nach sauer gewordener Milch, weil die in solchen Schlauchbeuteln waren. Da ist immer was ausgelaufen, das stand dann in der Wärme und dann hat das da in den ganzen Laden so richtig nach vergammelter Milch gestunken. Und im Gemüseladen stank es eher nach irgendwelchen vergammelten Kartoffeln, also schlecht gewordener Kartoffeln, die dazwischen irgendwie verrottet sind. Und das ist schon krass. Oder wie es beim Schuster roch, ne? Das gab ja damals noch Schuster, dieser Geruch nach Leim und Leder. Dann wie ein Trabi stank, ja, natürlich.
Hören.
Typisches Geräusch oder Sound.
Wie machst du das mal vor? B1000, also sprich Wartburg 311. Oder zum Beispiel Straßenbahn quietschen. Heute quietscht keine Straßenbahn mehr. Quietschen von einfahrenden Zügen.
Das Quietschen haben auch schon einige Leute gesagt, das ist interessant.
Marschmusik, also diese typische Marschmusik bei irgendwelchen Militärparaden zum Beispiel. Gekeife. Spontan Gekeife unter Nachbarn zum Beispiel. Also Leute, die einfach nur Kinder voll lassen.
So schimpfen.
Ja, bestimmt rumkeifen. So, ne? Ja.
Wie hat die DDR geschmeckt?
Ach, geschmeckt. Oh, das war die Küche meiner Oma, ja. Also die typischen klassischen Gerichte.
Was waren das so?
Die Klassiker? Mit Tomatensauce, Hühnerfrikassee.
Mit Jägerschnitzel.
Jägerschnitzel, richtig. Also das Übliche hat man bestimmt schon tausendmal
gehört. Erzählen Sie mal.
Aber ansonsten, wie hat die geschmeckt? Also Rostbratwurst, Schaschlik auf dem Rost, mit Bier abgetötete Steaks auf dem Grill, ekelhaft künstlich schmeckender Pudding, halb und halb Braten, also halb Rind, halb Schwein. Mhm. Würzfleisch, logischerweise Würzfleisch, klar. Also das ist ganz, ganz typisch. Pommes. Wahnsinn, wenn sie frische Pommes in einer Gaststätte gemacht haben.
Ah, ja.
Das war der Oberhammer. Schnitzel und Radeberger. Und schales Bier. Ganz
schales Bier.
Ja, schales Bier. Dieses typische, man nimmt ein Bier, also nicht wie heute, packt man die Flaschen ein, man nimmt die Flasche, dreht die erstmal rum gegen das Licht und guckt, ob es drin klar oder trüb ist. Im schlimmsten Fall ist es so ein bisschen trüb und dann gucken, ob man es noch trinken kann. Und
Wieso war das Bier so oft schal?
Ja, ja, na, weil das einfach, das war nicht in dem Sinne pasteurisiert, das war halt frisch. Also heutzutage in einer guten Qualität würde ich sagen, boah, der Hammer, ne? Aber Das war schon doch typisch, ja. Oder eben Radeberger, wenn man dann in einer Gaststätte war und hat dort einen Radeberger bekommen, das weiß ich da. Da reden wir nicht von Pfefferminzlikör oder Apfel. Apfelkorn. Oh, ganz üble Erfahrung.
Fühlen fehlt noch. Wie hat er sich angefühlt?
Fühlen. Wie muss ich ganz blöd fragen, wie fühlen? Mental fühlen? So, taktile
Tasten,
fühlen?
Tasten.
Ah, okay, also taktile Sachen. Kunstleder. Ja, Kunstleder, auf jeden Fall Kunstleder. Dederonstoff. Also diese typischen Dederonstoffe, die so auf der Haut kleben, wenn man schwitzt. Kratzige Pullover. Drückende Schuhe, die man erst einlaufen musste, bis sie schon kaputt waren. Ja, wie hat sich noch angefühlt?
Jetzt würde mich aber auch das emotionale Fühlen
interessieren. Ja, das ist noch mal eine andere Hausnummer, ja. Strenge, auf jeden Fall Strenge. Eine Sicherheit, die so paranoid war, dass es schon mal eklig ist, vom heutigen Standpunkt aus betrachtet. Also das Gefühl wie jetzt, dass sich stets und ständig alles verändert, dass die Welt offen ist, dass man die Sachen, ich sag mal, hinterfragt, ein eigenes Denken entwickelt hat und so weiter. Das muss man sich vorstellen, dass man sich das alles mal wegstreicht. Und da bleibt übrig das Gefühl, dass alles genau so weitergeht. Dieses Gefühl, ja, das ist so sicher, wie es Tag und Nacht wird, wird es genau so weitergehen. Die Partei, 5., 16., 80., 120. Parteitag und Enge. Also Enge, aber mehr im Begriff meiner wie soll ich sagen, familiären Umgebung halt. Das ist, und wenn man das als DDR mit reinnimmt, dann ist enger, ist wirklich eine ganz krasse Geschichte.
Wie haben Sie denn dann den November 89 erlebt, als auf einmal die Enge und die Statik zusammengebrochen ist? Also wie war für Sie der Fall der Mauer?
Überraschend, sage ich mal, wirklich überraschend. Zumal ich da einen ganz anderen Blick drauf hatte. Ich habe immer gehofft, es gibt nicht irgendwann den Punkt, wo auf die Demonstranten geschossen wird. Das war meine größte Sorge. Und ich wollte ja auch zu so einer Montagsdemo nach Berlin dort gehen. Ich glaube, am 4. war das irgendwie kurz vor Maueröffnung.
Wäre das denn erlaubt gewesen?
Ich wollte gerade sagen, ich wollte gehen. Ich habe dazu sozusagen die Genossen vom Zug eingeladen und habe gesagt, machen wir mal eine Bestandsaufnahme. Was könnte man dort mal sagen? Auch im Sinne von Verständnis. Im Sinne nicht Verständnis für uns, sondern Verständnis für euch. Sagt uns, wo eure Probleme liegen und wir machen bei der Lösung mit. Also ganz progressiv gedacht. Ja, ist in einem ganz schlichten Ausgangsverbot geendet. Also mir wurde ganz klipp und gesagt, wenn Sie jetzt nach Berlin gehen wollen und werden an der Wache aufgegriffen, gehen Sie ab in den Bau.
Ja.
Und das war's. Das war so viel zur Demokratie. Und dann wurde es natürlich spannend. Ist klar, dann eines Morgens Rias, die Mauer ist offen, ein tierisches Geschrei, alle huscheln durch die Zimmer und über den Flur. Halbnackt ist klar, also wie sie aus dem Betten sprangen. Und hast du schon gehört, hast du schon, boah, und dann ging das ein riesen Gewässer, muss man sich vorstellen, so ein Unterkunftsblock, wo dann Zimmer an Zimmer, riesenlange Flure und alles rennt durch die Gegend. Und es kann doch nicht sein. Und da war, und dann diese Zweifel. Und das war einfach Wahnsinn. Und ein paar Tage später, ich weiß nicht wie viel, haben sie uns dann nach Berlin gekarrt. Maßnahme Grenzsicherung, also sprich, uns haben sie dann als Grenzposten hingestellt, in eine normale NVA-Uniform, mit diesen Bauchläden, die damals immer hatten, wo Stempel drin waren, wo die Ausweise gestempelt hat. Völlig sinnlose Maßnahme, ne? Aber ist ja egal. Und wir sind dort einfach hingekommen. Ich stand in der Puschkin-Allee auf DDR-Seite, vielleicht 50 Meter weg. Da gibt es auch ein Video übrigens, kriegt man ein Video dazu. 15 Meter hin, so ein bisschen über die Köpfe der Leute weggeguckt, stand ein Autodrehkran und hat dann gerade das Ding rausgehoben, das Mauersegment, und auf der Mauer saßen Leute und drüben waren die aus dem Westen und alles grölte und ein riesiger lautstarker Spektakel, Euphorie. Na, und dann ging das los, da haben die sozusagen erst die waren es zwei oder drei Segmente, so breit wie die Straße, weggeräumt. Ja, und dann waren vorher schon solche Leitplanken hingestellt aus Stahl. das sozusagen die Besucherströme regeln sollte. Und wir standen dort und sollten immer auf jeden Ausweis einen Stempel drücken. Mhm. Also, und dann ging das natürlich, dann sind die Leute gerannt, hast du gar nicht alle erwischt. Ne? Naja, die rannten einfach nach dem Westen rüber. Und das war völlig, völlig unkontrolliert dann im Endeffekt. Ne? Und ich stand da, weiß ich noch, da waren die auf jeden Fall, waren diese Mauersegmente weg. Und ich gucke so in diese Straße drüben in Kreuzberg rein. Und das war wie so ein, weiß nicht, ob man das kennt, so ein, wie so ein Sog. So ein, hat richtig gezoomt. Also als ob ich so mit dem Blick immer weiter in die Straße reingehe, bis sie zu Ende ist. Ne?
Das war das erste Mal, dass sie im Westen gesehen haben.
Ja, das war das erste Mal, ja. Das war, wo die Dinger weg waren. Mhm. So über die Menschen drüber und dann so diese Straße. Und dann bin ich irgendwann, weiß ich, das war abends dunkel, vor, direkt wo die Mauer ist halt genau. Und dann waren Kreuzberger da und wir haben dann, also die haben ein Silbertablett mitgebracht und Sekt und Zeug. Ne? Und dann haben wir uns da genau auf dem Mauerstreifen, genau da, wo die Linie war, haben wir uns dann mitten auf den Grenzübergang gesetzt und haben erstmal ordentlich eingebechert.
Ja.
Mit den Kreuzbergern.
Mit den Kreuzbergern
zusammen. Ja, natürlich. Ja. Und dann jeder war mit dem Motorrad da, mit so einer Crosskarre hier, mit so einer 600er Einzylinder. Und es war natürlich der Hammer, da wollte jeder mal drauf. Also ich habe es nicht gemacht, weil ich irgendwie, nee, mir war nicht danach. Und, aber die Genossen, sage ich jetzt mal von uns, ne, jeder Reihe um, wie im Karussell, sind die alle auf die Karre und erstmal über die Grenze geheizt, rüber nach Kreuzberg, wieder herrlich. Mhm. Das war wirklich so. Und da dachte ich mir so, ey, warte mal, stopp mal, irgendwas ist jetzt aber ganz anders. Dann kamen die Vorgesetzten, haben uns zur Ordnung gemahnt. Wir standen dort am Grenzübergang, Uniform, Hosenträger hier, diese Lederhosenträger, die wir da hatten, Feinripphemd, Achselhemd, eine Zigarette an der Schnauze, ein Glas Bier und am besten gestempelt.
Mofa-Fahren.
Und dann kamen die Vorgesetzten an hier mit den großen Major und drüber und haben uns dann Moral predigen wollen. Da standen alle da, haben den zugehört und irgendwann nur noch gelacht. Wir haben alle nur noch gelacht und die hatten Steuern und die wollten dann nochmal richtig so schön. Wir haben nur gelacht und ein paar Tage später habe ich beschlossen, jetzt reicht es mir, das war zwar ganz nett hier. Nach Potsdam gehe ich auch nicht wieder, außer meinen Ausweis abgeben. Ja, dann bin ich dann zurück nach Potsdam in der Karabteilung, habe meinen Ausweis genommen, habe den auf den Tisch, wirklich auf den Tisch geklatscht, so mit Wucht, so pfitsch, einfach hingehauen und das Ding. Und er sagt, was ist mit Ihnen los? Na, ich sage, ich gehe jetzt nach Hause. Mhm. Wie nach Hause? Naja, ich gehe jetzt nach Hause. Sie können doch jetzt nicht einfach vom Dienst hier. Ich sage, natürlich kann ich das.
Das war noch 89 oder
wann? Ja, im Dezember. Ich habe doch im Dezember angefangen, schon in Halle LKW zu fahren. Dann. Ja. Also 9. November, vielleicht 3 Wochen später oder so.
Aber was für ein Gefühl war das denn die ganze Zeit verbunden? War es von vornherein, ab dem ersten Moment, wo Sie das erfahren haben, Euphorie oder war da eben auch so ein bisschen
Vorsicht.
Unsicherheit?
Oder? Da war natürlich Unsicherheit. Ich kannte ja nichts davon, gar nichts. Man muss sich vorstellen, man ist in einer total roten Blase oder im roten Käfig, wie man es nennen will, aufgewachsen und steht plötzlich vor einer ganzen Welt. Und noch vor dem bösen Klassenfeind. Ja? Die bösen Kapitalisten, dann kommen die ja alle. Boah, die haben geile Motorräder. Das ist schön. Hey, wirklich, also, naja, was denn? Da finden Umstrukturierungen im Kopf statt, die kann sich kein Mensch vorstellen. Bis hin zur Wiedervereinigung, die habe ich dann mit einer Flasche Whisky auf dem Fußboden gefeiert und habe die auf dem Fernseher geguckt, den ich damals bei der Frau gekauft habe, wo ich die Wohnung gezeichnet habe. Habe ich sogar noch als Foto. Also den Fernseher hatte ich, ja, wir haben den Fernseher aus Scham gekauft und auf dem Fernseher habe ich dann die Wiedervereinigung gesehen. Das ist spooky, echt, das muss man erstmal irgendwie klarkriegen im Kopf. Und das habe ich auch noch fotografiert, habe ich ein Foto, wo das der Fernseher drauf ist und auf dem Bild sieht man so wie man ein Fernsehbild sieht, halt das Brandenburger Tor.
Aber man muss ja auch sagen, kurz danach war die Staatssicherheit am Ende, die hat, wenn ich es richtig notiert habe, am 31. Januar 90 sämtliche Mitarbeiter entlassen, also hat sich quasi selbst
Das war aber zu aufgelöst. Dem Zeitpunkt, wo ich gegangen bin, noch nicht abzusehen. Mhm. Da haben die noch ganz, ganz konkret von AFNS gesprochen und wir haben neue Ziele und wir müssen neue Richtlinien und ich kann machen, was ihr wollt.
Es gab eigentlich noch so eine Reform-Stasi oder so einen Gedanke, dass man das jetzt noch hinbekommt.
Nach Reform möchte ich das nicht nennen. Die haben sich einfach einen Kopf gemacht, wie sie irgendwie ihre Macht erhalten, denke ich mal.
Okay.
DDR gab es ja auch noch. Also die wollten irgendwie sie ihrem noch gerecht werden. Mhm. Aber wie, weiß ich nicht mehr. Also ich habe das alles nicht mehr miterlebt.
Es ging ja dann aber auch gleich die Aktenzerstörung los. Also die wurde ja dann aufgehalten. Mhm. Ich habe es mir notiert, am 4. 5. Dezember 89 besetzten Bürger die Dienststelle der Stasi in den Bezirken und Kreisen.
Ja.
Und am 15. Januar 90 haben dann Demonstranten die Zentrale der Stasi in Berlin-Lichtenberg gestürmt, steht hier, um halt diese Aktenzerstörung zu verhindern, damit heutzutage eben auch Menschen überhaupt die Möglichkeit haben, ihre Akten, wie Sie jetzt einzusehen. Haben Sie davon irgendwas mitbekommen noch?
Nee, von der Aktenzerstörung? Nicht, gar nicht. Weil da war ich mit ganz anderen Sorgen beschäftigt, nämlich wie fahre ich ohne Fahrpraxis einen LKW. Das war so mein Problem an dem Zeitpunkt. Allerdings hat Kerstin das sehr wohl mitbekommen. Die war nämlich in der Bezirksverwaltung, als die Schredder anfingen zu laufen. Ne? Also die hat es mitbekommen, live. Also die hat dann gesehen, wie die Säcke geschleppt wurden und alles. Und da war sie aber im Prinzip schon raus. Also sie war ja schwanger gewesen und ist dann auch noch, bevor alles aufgelöst wurde, ist sie dann auch gleich raus.
Wissen Sie mehr darüber von Kerstin? Also war das etwas, was jeder dann in der BV wusste, dass sie jetzt geschreddert werden? Ja, oder war das auch?
Das
war klar. Das war auch die Ansage, Leute, nehmt, was ihr in die Hände bekommt und macht es und zerstört
es. Also es kam eine Kollegin von, eine Genossin aus dem Referat, ja, die kam an und Kerstin, ich habe deine Akte gefunden, die habe ich gleich durchs Klo gejagt.
Ja?
Ja, ist kein Witz jetzt, ehrlich. Und sie so, warum? Steht dir ja nicht zu, wa? Also da hat sie jetzt erstmal ja nicht so richtig schalten können. Es war wahrscheinlich nur ein Teil. Also sie hat ja selber ihre Akte, ist ja ein bisschen was da, aber eben nicht viel. Aber unter Umständen hat sie wirklich den Teil, wo das um die ganzen Verhörgeschichten geht, hat die unter Umständen echt durchs Klo gejagt. Ne? Also da bin ich jetzt noch sauer.
Ja. Wie hat sich dann direkt dann auf der Straße der Umgang mit den Leuten von der Stasi verändert? Das klingt jetzt alles ganz euphorisch, dass sie da an der Mauer standen und dann gefeiert haben mit den Kreuzbergern. Aber wahrscheinlich war es
doch auch so. Da wusste ja keiner, dass es Stasi ist. Wir waren ja bis Grenzposten.
Okay.
Also das war jetzt nicht,
haben sie da
guck mal, da steht die Stasi, sondern das waren Leute in Uniform, die haben Grenzposten gemacht.
Mehr okay. Nicht. Hatten Sie so eine Situation, dass Sie als Stasi erkannt wurden und dann plötzlich als Stasi-Schwein oder ähnliches?
Gar nicht, das habe ich von vornherein ausgeräumt. Weil ich, egal wo ich hinkam, zu welchem Job, mit welchen Leuten ich Kontakt bekommen habe, immer von vornherein ehrlich gesagt, bevor wir jetzt irgendwo in eine nähere Beziehung, sprich entweder Freundschaft oder berufliche Beziehung gehen, möchte ich eins klarstellen, ich bin Mitarbeiter der Stasi-Einheit gewesen, von 86 bis 89. Wenn wir das klarkriegen, dass du damit leben kannst, können wir Freunde werden.
Und hat das manche Jobs dann verhindert? Weil man hört ja auch häufiger...
Ich habe mir selbst die Jobs verhindert.
Nee, nur um noch kurz einen Satz Gedanken weiterzuführen. Öffentliche Berufe waren ja für Stasi-Mitglieder in der Regel nicht mehr möglich irgendwie. Und es gab auf einmal auch eine andere gesellschaftliche Ächtung, eine Art Stigmatisierung. Genau, also und nicht jeder ist offensiv damit umgegangen.
Also eins mal vorneweg, nach der Wende habe ich eigentlich die DDR kennengelernt. Das muss ich mal so sagen. Also sprich, wenn ich im Dezember 89 bin ich auf dem LKW gegangen und habe dort als Kraftfahrer gearbeitet, Altersheime beliefert mit Brot und Brötchen, von einem Handelstransport damals noch. Und da bin ich ganz normal in die Produktion gegangen, sage ich mal jetzt. Ganz wie jeder andere DDR-Bürger auch. Und das waren auch DDR-Bürger, da war nichts anderes. Das waren die Leute, die schon immer da waren. Die Verkaufsstellen waren schon immer da. Die alles. So, da bin ich sozusagen... Das Krasse ist, es fühlte sich für mich wie ein Sprung in eine völlig fremde Welt an. Ja? Da habe ich erst mal gelernt, was ist DDR da? Also als ich mit meinem Ello, den ich damals hatte, als Lieferfahrzeug mit dem kompletten Fahrhaus durchgebrochen bin, okay, oder wo mir die Hinterachse hinten auf immer nebenher lief, weil das einfach nur Schrott war, was die gefahren haben. Und ich bin gefahren und das Bremspedal klackte einfach nur durch, ohne dass eine Bewirkung kam. Und das bei 80 auf der Landstraße. Da fand ich nicht witzig. Und da habe ich erst mal mitbekommen, in welchem Zustand dieser Staat war, die Produktionsstätten waren. Ja? Also das war schon eine krasse Geschichte. So, und dazu kam natürlich, wie Sie sagten, diese Ächtung der Leute. Ne? Man war als Stasi-Schwein erstmal voll auf dem Trapez, egal was man gemacht hat, wie lange, wie jung man war oder sonst was, ohne jeglichen Hintergrund. Wie es dazu kam, hat alles niemanden interessiert. Du warst von Grund halt das Arschloch. So. Und damit musstest du leben. Und in Halle gab es noch ein Ding obendrauf, also konkret in Halle. Da hat ja die Bild-Zeitung die Mitarbeiterlisten veröffentlicht. Und zwar mit Name und Wohnort. Also das war so krass. Wir standen wirklich namentlich mit Adresse in der Bild-Zeitung als Stasi-Mitarbeiter. Und wir wussten nicht, ob irgendwann uns jemand die Scheiben einschmeißt oder ob einer kommt und bimmelt und uns die Rübe wegpustet. Oder wir waren auf dem Tablett.
Das haben die seitenweise gemacht,
weil wir haben richtig Schiss gehabt.
Oder? Wie sah das aus praktisch?
Das war immer in der Bild-Zeitung, ich habe ja selber keine bekommen jetzt, aber die waren auch ausverkauft. Da waren immer in der Mitte Einleger über mehrere Seiten, ich weiß nicht wie viele, aber kleingedruckt, so brumms, die ganzen Listen waren alphabetisch geordnet, ging es da durch. Na, und da stand halt dann hier A-Schreiber, bum bum.
Konnten Sie das verstehen, dass die Leute so wütend sind?
Ja, im Nachgang ja. Also mit zunehmendem Verständnis ja. Zu Anfang hat es natürlich einen Klärungsprozess gebraucht, ne? Erstmal zu checken, dass es im Roten Ochsen ein Waterboarding gab und irgendeine Kiste, wo sie die Leute reingesperrt haben. Was man alles später erfahren hat durch glücklicherweise Leute, die sich dann geäußert haben, ne? Die dort eingesessen haben und was weiß ich nicht, ist erstmal klar geworden, mein Gott, was war das überhaupt, wo du jetzt warst?
Das war Ihnen damals eben noch nicht klar?
Nee.
Okay, und dann sind Sie aber...
Und da kam der Schreck darüber, ne?
Ja.
So, ja, wie gesagt, und es entwickelte sich dann weiter. Ich habe erstmal gesagt, so, ich habe ehrlich gesagt, ich werde jetzt einfach ein ganz normaler Mensch. Hier arbeiten, ich fahre meinen LKW. Ich habe überlegt eine Zeit lang, ob ich Russisch-Englisch-Lehrer machen wollte. Habe auch mal eine Prüfung mal mitgemacht. Habe dort meinen alten Staatsbürgerkundelehrer wieder getroffen. Der ist dann ins Ministerium gewechselt. Und habe ihm aber dann gesagt, dass ich das gerne machen würde, aber dass ich es ablehne. Ich mache es nicht, habe ich zu ihm gesagt. Weil ich bei der Stasi gewesen bin und ich sehe das nicht ein, dass ich als Stasi-Mitarbeiter jetzt in eine Bildung gehen kann. Das haut nicht hin. Kurz darauf war ich selber bei Greenpeace. Das ist wirklich so, es ist kein Scherz. Und bin ich auch hin, das war auch nicht so einfach, weil da waren ja nun mehr oder weniger die Leute, die wir früher bearbeitet haben.
Die Bürgerrechtler
und so. Genau. Ja. Also mein bester Kumpel zu dem Zeitpunkt dann von Greenpeace, da war ja auch Bürgerrechtler. Und da wusste auch logischerweise, wo ich war. Ich habe gleich gesagt, Leute, passt auf, wenn das für euch jetzt ein Problem ist, dann sagt, dann gehe ich wieder. Ne?
Wie hat er reagiert?
Ach, hört auf, sagt er.
Ist das die Scheiße? Reaktion, die Sie oft hören?
Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man offen und ehrlich gegenüber den Leuten ist, dann schlägt das auch auf die Art zurück. Es besteht natürlich die Gefahr, dass man einen Hass durchschlägt bei wirklich, wirklich schlimmen Fällen. Aber als Beispiel ist nach der Doku, die ist uraufgeführt worden, die NDR-Doku, wo es um Stasi-Kinder geht, in Schwerin. Und nach der Aufführung waren übrigens 300 Leute da. Ne? Also es ist relativ viel für so eine doch Nischengeschichte. Es sind spontan Leute hinterher zu mir gekommen, haben sich bedankt. Das müsste drin hinkommen. Das waren Leute, die selber eingesessen haben, die gefoltert wurden, die kamen zu mir und haben sich bedankt. Das hat mich
beruhigt. Haben Sie das Gefühl, dass das, also machen Sie das auch deswegen, um so eine Art Verzeihung bei den Leuten zu erbeten?
Weil oder? Das liegt nicht bei mir, diese Verzeihung zu erbitten. Okay. Das liegt bei den Leuten selbst, diese Verzeihung zu geben oder nicht. Da habe ich kein Recht drauf.
Aber was man ja schon auch oft hört, ist, dass Leute, die für den Staat oder auch für die Stasi gearbeitet haben, hinterher psychologische Probleme hatten. Ne? Dass sie irgendwie, das kann man sich ja verstehen, auf einmal hat sich die Grundordnung umgekehrt, die eben noch mächtig oder auch elitär waren, sind auf einmal quasi eher stigmatisiert und geächtet. Mhm. Und da muss man schon sehr stabil sein, denke ich mal, um nicht in eine Krise reinzugeraten. Aber das, so habe ich sie vorhin wahrgenommen, die hatten sie schon auch hinten dran, oder? Oder Identitätsprobleme?
Identitätsprobleme habe ich keine hinterher gehabt. Im Gegenteil, ich habe mich einfach zum ersten Mal als ich selbst gefühlt. Ja, also ich war zum ersten Mal kein Instrument von irgendjemandem. Und da muss ich vielleicht mal zur Innersache vorwegkommen. Also ich habe über die ganzen Jahre, über die ganze Nachdenkerei, habe ich mir drei Grundsätze für mein Leben gesetzt. Also wirklich, und da halte ich auch dran fest. Der erste ist, dass ich niemandem mit meiner Arbeit wieder Schaden zufüge. Ne? Ich habe es einmal getan, mache ich nicht wieder. Egal in welcher Arbeit. Und egal welcher Schaden. Der zweite ist, dass die Privatsphäre des Menschen unantastbar und heilig ist. Und der dritte, dass ich mich von niemandem vor irgendeinen Karren spannen lasse. Nicht von dem Betrieb, nicht von der Institution, nicht von der Ideologie und nicht von dem Staat. So, und nach den drei Grundsätzen versuche ich seitdem zu leben. Das gibt Probleme.
Ja. Mich würde noch ganz kurz interessieren zu Ihren Eltern. Haben Sie denn mit denen mal das Gespräch gesucht über diese Zeit bei der Stasi? Und hat das funktioniert?
Also mit meinem Vater nicht. Wir haben ganz andere Probleme gewälzt. Also nach der Wende, als er der Meinung war, dass ich bei Greenpeace bei einer verfassungsfeindlichen Organisation bin, musste ich kräftig lachen. Also wir haben eigentlich uns rein weltanschaulich so auseinandergelebt, dass wir es bis zum bitterbösen Disput gebracht haben. Habe ich dann gesagt, solange du von deinem hohen Ross nicht runterkommst, dann sehen wir uns nicht mehr. Und es gab jahrelange Diskrepanzen. Ja, wie gesagt, wir haben auch einen völlig anderen Übergang genommen von der DDR zur BRD. Wir erst nach 20 Jahren Stasi mit einem abgezahlten Haus und einem Geld auf dem Konto gewechselt in öffentlichen Dienst. Man höre und staune.
Wo hat er dann gearbeitet genau?
Das war irgendwie öffentlicher Dienst in einer Psychiatrie, geschlossene Psychiatrie, als Pfleger, also Krankenpfleger vom Beruf.
Mhm. Wie war es bei Ihrer Mutter?
Eigentlich ähnlich.
Also mit ihr auch, also Sie haben ja jetzt vorhin schon so ein paar Mal angedeutet, gesagt, meine Mutter würde jetzt die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Ja,
natürlich, wenn die wüsste, dass also ich über unsere Familie...
Genau, mit ihr haben Sie aber dann schon versucht, das Gespräch zu suchen über die Stasi-Zeit.
Ja, habe ich. Ich möchte sagen, sie gibt sich ja wirklich Mühe. Ich möchte nicht mal sagen, sie will nicht. Ich glaube, sie kann nicht. Das ist in ihrer Charakterstruktur nicht verankert. sie hat wirklich echt eine Bereitschaft bekundet und wollte auch was mal auf meine Fragen eingehen. Hat das aber in einer Art und Weise getan, dass ich damit nichts anfangen konnte. Also einmal so, das nächste Mal wieder was anderes erzählt und ich konnte daraus nichts entnehmen. Ich habe dann nur die Schlussfolgerung getroffen, also lass in Ruhe.
Dass sie noch vor diesem Brett steht vielleicht, von dem Sie vorhin sprachen?
Ich kann die Frau nicht zwingen. Okay. Ich muss einfach nur respektieren, dass sie darauf eine andere Meinung hat. Es gibt keine rechtliche Handhabe. Leider Gottes muss ich sagen, also ich bin manchmal kurz davor gewesen, dass ich sagte, warum haben wir nicht alle eine Abstrafung bekommen? Ne? Also wir haben alle in dem Sinne Straftaten begangen. Ganz einfach durch Missachtung von, Missachtung der Privatsphäre und so weiter etc. Bei B sind ganz, ganz eindeutige Verletzungen, die man auch strafrechtlich ahnden könnte. Und ich bedauere es ehrlich gesagt ein bisschen, dass das nicht passiert ist. Aber das war wahrscheinlich einfach bei 91.000 Leuten zu viel.
Ich hätte nur noch eine Frage. Und zwar, Sie sitzen jetzt hier, um das nochmal zu beschreiben, wir machen davon mal auch noch ein Foto, damit es andere Menschen sehen können, mit diesem dicken Ordner, beschäftigen sich mit Ihrer Biografie, gemeinsam mit Ihrer Frau, also arbeiten Ihre Schuld auf. Wird es dann generell in Deutschland genug gemacht, ist das Ihr Eindruck?
Ich habe ja den gegenteiligen Eindruck. Ich schicke aber voraus, dass das in jedem einzelnen Fall differenziert betrachtet werden muss. Ne? Also manche Leute können es nicht, weil es einfach von der Psyche her nicht geht, schaffen sie nicht. Manche wollen es nicht aus Bequemlichkeit, ne? Also von den Tätern meine ich jetzt. Ne? Opfer ganz, ganz schwierig. Ne? Also die Opfer selbst, also da hörst du nur Psychotherapie und dies und das und jenes. Und ganz schlimm. Also eins finde ich echt der Hammer. Also alle Leute, die ich kennengelernt habe bisher, die irgendwo durch die Stasi richtig, richtig im Dreck gesteckt haben, von Haft bis sonst was, da war nicht ein Mensch dabei, der sich, ich sag mal, ungebührlich verhalten hätte oder irgendwas. Also ich habe mit den meisten längere Zeit Kontakt gehabt, sind Freundschaften daraus entstanden. Also das ist wirklich, also da bin ich unglaublich dankbar für.
Okay, das ist eigentlich ein ganz gutes Schlusswort, oder?
Ja, ich finde auch. Es ist deutlich geworden, dass sie das, was ja auch schon 30 Jahre herliegt, was auch nur ein Teil ihrer Jugend und Kindheit war, nicht losgelassen hat seither. Wahrscheinlich ihr ganzes Leben lang sie nicht mehr loslassen wird. Und sie haben ja auch da sehr differenziert und ambivalent teilweise argumentiert. Also ich fand das schon ein sehr interessantes Gespräch. Und das ist natürlich super, wenn Sie jetzt sagen, dass sowas wie Aufarbeitung und sowas wie Freundschaft und Vergebung sogar möglich ist. Das ist ja irgendwie auch ein Zeichen, wohin sich unsere Gesellschaft dann auch weiterentwickelt hat. Das habe ich so klar auch noch nicht gehört, dass es quasi auch dann auch wieder so eine Art Schulterschluss gibt. Das finde ich, das lässt mich irgendwie dann auch ganz positiv aus dem Gespräch rausgehen. Wir hätten noch eine Abschlussfrage, ne, die wir jedem Gast stellen, die auch so ein bisschen nochmal Bezug nimmt zu der ersten Frage, die wir vorhin hatten. Da wollten wir wissen, was ist das Beste oder was vermissen Sie an der DDR? Jetzt wollen wir gerne wissen, liebe Frau Schreiber, was ist das Beste an der Wiedervereinigung?
Freiheit, ganz einfach. Freiheit.
Vielen, vielen Dank, liebe Frau Schreiber, für die Zeit, die Sie sich genommen haben, dafür, dass Sie Ihre Akten mitgenommen haben, dafür, dass Sie den Weg hier auf sich genommen haben und so pünktlich waren, dass Sie sogar noch im Auto saßen, ihr vorher 2 Stunden, also um das auch noch zu erwähnen. Wir haben noch eine E-Mail-Adresse, falls Sie Anmerkungen, Fragen haben, Gesprächspartner, Gesprächspartnerinnen, Vorschläge. Die E-Mail-Adresse lautet wiewardas@zeit.de. Ich bedanke mich auch bei dir, Michael. Und
merci, gleichfalls.
Ja. Ja, ich möchte mich auch ganz doll bedanken, Ben.
Dankeschön.
Na, das ist nämlich ein guter Weg, einfach vielleicht doch was zu bewirken.
In dem Sinne, wir wollen alle das Beste bewirken. Tschüss.
Ciao. Ciao.
Wie war das im Osten? Ein Podcast von Zeit Online, moderiert von Valerie Schönjan und Michael Schlieben. Redaktion Munja Maiborg. Produziert von poolartists.de.